So, wir haben an Zuschaltungen von Kolleginnen und Kollegen des Bundestages nur wahrscheinlich Herrn Professor Sensburg, den ich allerdings noch nicht sehe. Alle anderen Vertreter der Fraktionen sitzen hier im Raum. Das haben wir jetzt erstmal logistisch. Klappt alles? Dann darf ich Sie alle ganz herzlich heute Morgen begrüßen. Wir haben heute unsere 120. Sitzung des Ausschusses für Inneres und Heimat. Es ist die öffentliche Anhörung zum BND-Gesetz. Kurzfassung, einmal der Gesetzentwurf der Bundesregierung auf der Bundestagsdrucksache 19/6103, der Gesetzentwurf der FDP auf der Bundestagsdrucksache 19/19502 und 19/19509 sowie den Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen auf der Bundestagsdrucksache 19/26221. Ich bedanke mich zunächst mal bei allen Damen und Herren Sachverständigen für ihre Teilnahme und auch für die uns vorab übermittelten Stellungnahmen. Ich darf Sie alle heute Morgen ganz herzlich begrüßen, inklusive auch Herrn Staatssekretär Geismann. Für die Anhörung sind 2 Stunden vorgesehen. Die Sitzung wird live im Parlamentsfernsehen des Deutschen Bundestages auf Kanal 1 und auf der Homepage übertragen und später auch über die Mediathek der Öffentlichkeit zum Abruf bereitgestellt. Sie erhalten von der Anhörung heute wird ein Wortprotokoll erstellt. Dieses erhalten Sie anschließend zusammen mit den Stellungnahmen und der Gesamtdrucksache. Und Sie erhalten auch die Möglichkeit, noch Korrekturen zu übermitteln. Details werden Ihnen bei der Übermittlung mitgeteilt. Vom Prozedere machen wir das so, dass wir zunächst jedem Sachverständigen die Möglichkeit geben. Und da bitte ich jetzt wirklich auch relativ um Einhaltung der 5 Minuten für ein Eingangsstatement, weil wir sind sehr viele Personen und sehr viele Sachverständige vor allen Dingen. Und wir würden doch gerne, wenn es möglich ist, auch 2 Fragerunden machen. Also 5 Minuten bitte. Die Uhr hier ist nicht angezeigt. Das heißt, ich werde die kleine Uhr nehmen und dann mal einen Hinweis nach 4 Minuten machen. Insbesondere auch Herrn Professor Eliker darf ich bitten, sozusagen selbstständig mitzugucken, weil bei Telefonzuschaltungen ist es immer noch ein bisschen schwieriger, das zu kontrollieren. Nach den Eingangsstatements werde ich dann die Fraktionsrunden dran nehmen. Es werden zunächst alle Fraktionen ihre Fragen stellen. Für die Frageregel gilt bei uns in der ersten Runde Folgendes: Jeder Fragesteller hat entweder 2 Fragen, die er an einen Sachverständigen richten kann, eine gleiche Frage, die er an 2 Sachverständige richten kann, oder an 2 Sachverständige jeweils eine unterschiedliche Frage. Ob wir das für eine zweite Runde noch so hinbekommen, hängt dann von der Uhrzeit ab. Ah ja, die Mikrofone bitte ich auszuschalten für diejenigen, die zugeschaltet sind. Und dann könnten wir zunächst beginnen in alphabetischer Reihenfolge mit dem Eingangsstatement. Und wir beginnen hier mit Herrn Professor Dietrich, der im Raum sitzt. Bitte schön.
Ja, sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Abgeordnete, meine Damen und Herren. Ich bedanke mich zunächst einmal für die Möglichkeit, heute hier sprechen zu dürfen. Den vorliegenden Gesetzentwurf habe ich in einer ausführlichen Stellungnahme gewürdigt, die Ihnen hoffentlich vorliegt. Zusammengefasst kann man sagen, dass dieser Gesetzentwurf eine Art Erste-Hilfe-Kit darstellt, um die Arbeit des Bundesnachrichtendienstes möglichst schnell auf eine tragfähige Rechtsgrundlage zu stellen. Aufgrund der hohen Bedeutung der nachrichtendienstlichen Auslandsaufklärung für die Bundesrepublik Deutschland ist der Entwurf wohl in sehr kurzer Zeit entstanden, noch dazu unter erschwerten Bedingungen einer Pandemie. Wer die nach meiner Auffassung unbestreitbar notwendige Grundsatzreform des Rechts der Nachrichtendienste erwartet hat, übersieht, dass eine solche vor den Bundestagswahlen im kommenden September unter keinen Umständen mit der gebotenen Sorgfalt hätte vorbereitet und von intensiven politischen, fachlichen Diskussionen hätte begleitet werden können. Das, was wir nun vorfinden, wird jedenfalls im Wesentlichen den Vorgaben der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 19.05.2020 gerecht. Der Entwurf schafft für die strategische Auslands- Fernmeldeaufklärung des Bundesnachrichtendienstes eine Rechtsgrundlage, die unter den Gesichtspunkten der Rechtsstaatlichkeit im internationalen Vergleich durchaus eine Vorbildfunktion wahrnehmen kann. Überwachungsmaßnahmen werden über verfahrensrechtliche Sicherungen des Grundrechtsschutzes eingehegt. Sie werden strukturiert und sie werden kontrollierbar gemacht. Ausländische Journalistinnen und Journalisten sowie Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, deren Kommunikationsbeziehungen mit Quellen und Mandanten besondere Vertraulichkeit verlangen, müssen eine Überwachung durch den Bundesnachrichtendienst nicht fürchten. Herzstück der beabsichtigten Neuregelungen ist die Einrichtung eines neuartigen Kontrollorgans in Gestalt des unabhängigen Kontrollrates, der engmaschig und intensiv die Rechtmäßigkeit von Überwachungsmaßnahmen überprüft. Das alles kann jedoch nicht den Blick darauf verstellen, dass im Einzelnen noch kurzfristiger Anpassungs- und Präzisionsbedarf besteht. Lassen Sie mich einige Punkte herausgreifen. Zu überarbeiten ist unter anderem der Schutz von Vertraulichkeitsbeziehungen im Sinne von § 21 des Entwurfs. Der Kreis der Schutzbedürftigen und die Kontrollmechanismen sind zu modifizieren. Auch die Übermittlungsvorschriften nach den § 29 und 30 sind noch einmal auf den Prüfstand zu stellen. Jedenfalls besteht weitergehender Erläuterungsbedarf in der Gesetzesbegründung. Größerer Änderungen bedürfen darüber hinaus die Regelungen über die unabhängige Kontrolle in § 40 fortfolgende. Nicht überzeugend geregelt ist nach meiner Auffassung vor allem die Besetzung, die Auswahl und das Verfahren des gerichtsähnlichen Kontrollgremiums. Es erschließt sich zum Beispiel nicht, warum der Kreis möglicher Mitglieder derart eng gezogen wird. Es werden einem jedenfalls keine guten Gründe einfallen, warum nicht wenigstens Angehörigen der Verwaltungsgerichtsbarkeit der Zugang zu diesem Gremium eröffnet werden sollte. Denn zu den typischen Aufgaben der Verwaltungsgerichte gehört ja nun einmal die Kontrolle von Verwaltungshandeln. Dabei, wie auch im Übrigen, bleibt unklar, wie sich der Kontrollrat externer Fachexpertise bedienen kann. Das Recht auf Anhörung von Sachverständigen ist ebenso wenig vorgesehen wie ein sachverständiger Austausch mit dem ständigen Bevollmächtigten nach § 5a PKGAG. Schließlich muss auch die Zusammenarbeit mit dem Parlamentarischen Kontrollgremium des Deutschen Bundestags selbst über den allgemeinen Austausch im Sinne von § 58 hinaus besser justiert werden. Gelingt es, diesen kurzfristigen Änderungsbedarf umzusetzen, können in der nächsten Legislaturperiode grundsätzliche Reformen angegangen werden. In diesem Zusammenhang hat die schon von mir erwähnte Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts eindrücklich vor Augen geführt, dass dem Recht der Nachrichtendienste bislang noch eine Ordnungsidee fehlt. Näheres kann meiner schriftlichen Stellungnahme ausführlich entnommen werden. Vielen Dank.
Ja, vielen herzlichen Dank. Dann würden wir jetzt Herrn Professor Ehlicke an die Reihe nehmen, der uns per Telefon zugeschaltet ist.
Ich danke Ihnen, Frau Vorsitzende. Ich bin diesmal nur per Telefon zugeschaltet, weil ich hier nur einen Apple jetzt zur Verfügung habe. Ich habe zwar gehört, ein Kollege hat sich eingewählt mit Apple erfolgreich, aber ich wollte es nicht riskieren diesmal. Ich habe schon gemerkt, wir werden wahrscheinlich in dieser Anhörung als Staatsrechtler relativ konkurrente Meinungen vertreten zu diesem Gesetzentwurf. Deswegen kann ich einiges sein lassen jetzt in meinem Eingangsstatement, was ich andernfalls vielleicht gesagt hätte, schon wegen des Kollegen vor mir. Ich würde zunächst einmal darauf zurückkommen wollen, was dieses Urteil, an dessen Umsetzung jetzt gearbeitet wird, für einen Hintergrund hat. Es ist ja ein vielfach kritisiertes Urteil und man sollte sich ja auch jetzt hier irgendwo sicher sein, dass es trotzdem ein gutes und akzeptables Urteil ist des Bundesverfassungsgerichts, das wir dann hier oder Sie jetzt hier als die Legislative ins Gesetz umsetzen werden. Und ich muss sagen, ich muss mich auch zuerst mal mit diesem Urteil anfreunden. Das war ja durchaus etwas überraschend, wie detailliert hier die Schlussfolgerungen aus einem Grundrecht gezogen werden. Wir kennen das vielleicht, ich habe vor kurzem eine Stellungnahme beim Bundesverfassungsgericht abgegeben wegen der Rundfunkstreitigkeiten, die dort jetzt anhängig sind. Eigentlich kennen wir es fast nur aus der Rundfunkordnung, dass aus einem Grundrecht, und das ist dort sogar noch dieses dienende Grundrecht, das eine Staatstätigkeit letztendlich schützt, eine solche detaillierte Ausgestaltung auch von organisatorischen Dingen abgeleitet wird. Aber auf der anderen Seite sage ich dann auch wiederum, warum eigentlich nicht? Warum soll hier nicht bei einem dem Bürger zustehenden Grundrecht dasselbe möglich sein wie bei der Rundfunkordnung? Also die Übergriffigkeit, die ja auch von den Kollegen hier oft zitiert wird, würde ich etwas relativieren. Natürlich ist es nicht gerade judicial self-restraint, was hier angewandt worden ist. Aber es ist nun mal auch so, dass wir ja seit Jahren und Jahrzehnten hier keine geschlossene gesetzgeberische Systematik haben, die haltbar gewesen wäre für die entsprechende Problematik, die jetzt gelöst werden soll. Und es ist hier insbesondere so, dass ja gerade jetzt vor der gesetzlichen Neuregelung 2016 die vielen Hinweise darauf, dass man hier den Artikel 10 als ein geltendes Grundrecht auch für die Ausland-Ausland-Aufklärung beachten muss, vom Gesetzgeber vom Tisch gewischt worden sind. Zunächst mal vom Gesetzesinitiatoren. Man hat sich eigentlich sehenden Auges geweigert, das anzuerkennen und auch nur das Zitiergebot insofern zu erfüllen. Das ist auch etwas, was sich in der Kommentarliteratur niedergeschlagen hat. Also es wird hier manchmal von einer absoluten Sturheit des Gesetzesinitiators und dann auch des Gesetzgebers leider in der Folge gesprochen. Man könnte auch sagen, es war eine jedenfalls bedingt vorsätzliche Verfassungsverletzung. Und dass das Bundesverfassungsgericht dann vielleicht jetzt mit einer etwas größeren Schneidigkeit darauf reagiert, kann man irgendwo verstehen. Auch der Zeitraum der Umsetzung ist meiner Ansicht nach nicht jetzt übertrieben, denn wenn man sich überlegt, also eine Reparaturfrist in diesem Sinne sollte natürlich kurz gesetzt sein. Und wir müssen ja mit einer ganz besonderen verfassungsrechtlichen Problematik leben, wenn bestimmte Vorschriften als verfassungswidrig erkannt sind einerseits, aber natürlich auch noch daraus vollstreckt werden kann. Es geht um Kostenlasten bei Revisionsprozessen etwa. Es geht im Extremfall sogar um Strafbarkeiten, die verhängt werden sollen aufgrund von verfassungswidrigen, aber fortgeltenden Gesetzen. Von daher ist es natürlich eine Problematik, die man klein halten muss, auch durch eine Kurzbemessung dieser Übergangsfrist. Also im Interesse des Bürgers würde ich das durchaus begrüßen. Wir haben es jetzt, was die inhaltliche Seite angeht.
Herr Professor Illiker, wir wären jetzt bei 5 Minuten.
Ach, sind wir schon?
Ja, oh, das sorry. Ist das, was ich eingangs meinte. Jeder müsste die Uhr bitte im Blick haben, wenn Sie dann jetzt sich zum Schluss hin bitte ganz kurz fassen.
Ja, wir haben ja noch die Möglichkeit nachher in den Fragerunden. Also es geht, um das ganz kurz zu sagen, ja in erster Linie meiner Ansicht nach jetzt um diese Kontrollarchitektur, die eher technischen Sachverhalte der Umsetzung sind ja eigentlich nicht mehr arg umstritten. Es geht um Details insofern. Der Kollege hat es schon angesprochen und wird wahrscheinlich auch weiter noch angesprochen werden. Und dann glaube ich, werden wir uns nachher in die Diskussion insbesondere auf diese Kontrollarchitektur wahrscheinlich kaprizieren. Okay, damit sind zunächst einmal sein Bewenden haben.
Ja, vielen herzlichen Dank. Als nächstes haben wir Herrn Professor Gerditz, der uns ebenfalls zugeschaltet ist.
Jawohl, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ganz herzlichen Dank, dass Sie mich heute hier als Sachverständigen zugeladen haben. Kurz zusammenfassend zu dieser Reform. Es wurde bereits Dietrich gesagt, letztes im Kern eine Reaktion auf eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, mit der zentrale Teile der letzten BND-Reform für verfassungswidrig erklärt wurden. Diese Reform dient nicht dazu, das Nachrichtendienstrecht jetzt auf eine neue systematische Grundlage zu stellen. Eine solche Grundsatzreform wäre notwendig, kann aber in der Tat, wie es Herr Dietrich gesagt hat, am Ende dieser Wahlperiode jetzt nicht mehr erreicht werden. Dafür ist nicht die Zeit da, dafür ist auch nicht die politische Handlungsfähigkeit mehr da. Deswegen beschränkt sich die Reform vernünftigerweise auf das, was notwendig ist und sich aus der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts gibt. Dem wird die im Großen und Ganzen grundsätzlich auch gerecht. Ich möchte zwei Punkte kurz vorab erwähnen. Zum einen die inhaltliche Ausgestaltung, zum anderen die Kontrollstrukturen. Inhaltlich war es notwendig, sowohl die Erhebung von Daten im Rahmen der Auslandfernmeldeaufklärung neu zu regeln, als auch die Datenübermittlung. Was die materiellen Anforderungen angeht, die vom Bundesverfassungsgericht sehr detailliert ausgefeilt worden sind, genügt diese Reform den entsprechenden Vorgaben grundsätzlich durchweg. Die Reform wurde hier ziemlich nah entlang einfach der Doktrin des Bundesverfassungsgerichts geführt und bleibt damit auch ein Stück weit überraschungsfrei. Aber genau das, um das ging es ja hier, eine Umsetzung zunächst mal dieses Urteils vom 20.05.2020. Differenziert wird die Verhältnismäßigkeit der Eingriffs- und Übermittlungsgrundlagen ausgestaltet. Es wird angemessener Schutz für Vertrauensverhältnisse gewährleistet, der natürlich auch nicht absolut ausgestaltet werden kann. Deswegen wird man sich dort möglicherweise über die Feinheiten, die ich hier nicht alle referieren kann, noch genauer unterhalten müssen. Ein Punkt, an dem die Reform gescheitert war, war schlicht seinerzeit das Zitiergebot, dem ist natürlich jetzt Rechnung getragen worden. Artikel 10 Grundgesetz wird zitiert. Lediglich als Hinweis, weil das in den Stellungnahmen auftaucht. Natürlich muss die Pressefreiheit nicht zitiert werden. Da gibt es eine Rechtsprechung seit 1970, mit der das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, dass auf allgemeine Gesetze, die die Pressefreiheit einschränken, das Zitiergebot keine Anwendung findet. Insoweit sind wir also im grünen Bereich. Ein Defizit sehe ich lediglich in dem unzureichenden Schutz von Inländern ohne deutsche Staatsangehörigkeit. Die wurden nämlich vom Bundesverfassungsgericht in der Entscheidung mit deutschen Staatsangehörigen, nicht meine ich, auf eine gleiche Ebene des Schutzbedarfs gestellt. Der Reformentwurf differenziert hier aber hart zwischen deutschen Staatsangehörigen und sich in Deutschland aufhaltenden Personen. Und dritten, aber jemand, der seinen dauerhaften Wohnsitz in der Bundesrepublik hat, ist im Ausland genauso schutzbedürftig. Gegenüber dem haben wir dieselbe Schutzverantwortung. Der müsste also auch im Schutz hier gleichgestellt werden. Was die Kontrollstrukturen angeht, hat das Bundesverfassungsgericht aus der Verhältnismäßigkeit herausgezaubert, was man nur zaubern kann, und extrem detaillierte Vorgaben gemacht, die hier mit dem Entwurf vertretbar umgesetzt worden sind. Ich will lediglich auf zwei Defizite eingehen. Das eine hat bereits Herr Dietrich gesagt, die Besetzung des unabhängigen Kontrollrats in seiner justiziellen Komponente ist an der Grenze zur Satire. Wenn jetzt hier nur Richterinnen und Richter des Bundesgerichtshofs hingewählt werden dürfen, also zum Beispiel die langjährige Expertin für Wohnraum, Mietrecht, Handelsvertreterrecht nun im BND kontrollieren darf, aber die Kollegin vom Bundesverwaltungsgericht, die im einschlägigen Fachsenat nach 189 VWGO sitzt, oder BND-Kontrolle etwa im 7. Senat ohnehin schon macht, nicht an dieses Gremium darf, ist das schlicht eine willkürliche Einschränkung des personellen Rekrutierungspotenzials. Das zweite Defizit besteht darin, dass der unabhängige Kontrollrat kein Verfahrensrecht hat. Sprich, er hat keine Möglichkeiten, die Mitwirkungspflichten, die das Gesetz regelt, auch durchzusetzen. Das ist insbesondere dann kritisch, wenn er zum Beispiel auf externe Zeugen oder Sachverständige zugreifen möchte, die er nicht zu einer Zeugenaussage oder zu einer Abgabe eines Gutachtens verpflichten kann, die im Übrigen auch gegenüber dem unabhängigen Kontrollrat nicht die Wahrheit sagen müssen, weil es nämlich eine Regelung wie zum Beispiel für parlamentarische Untersuchungsausschüsse hier nicht gibt, wonach eine uneidliche Falschaussage auch gegenüber dem UKR strafbar ist. Damit fällt die Kontrollintensität in dem Punkt dann deutlich hinter die eines echten Gerichts zurück. Das würde ich als Defizit bewerten. Der Rest der Reform bewegt sich in dem, was das Bundesverfassungsgericht gefordert hat. Vielen Dank.
So, dann kommen wir als nächstes in der Reihe zu Herrn Dr. Garcias. Er ist uns auch zugeschaltet.
Ja, guten Morgen auch von meiner Seite aus, sehr geehrte Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren Abgeordnete. Auch ich danke Ihnen für die Einladung zu dieser Anhörung. Ich will in meinem kurzen Eingangsstatement auf einige wenige Punkte mich beschränken, die mir wichtig erscheinen. Im Übrigen verweise ich auf die Stellungnahme, die der Deutsche Anwaltverein zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung in Kürze noch einreichen wird. An dieser habe auch ich mitgewirkt. Der Regierungsentwurf zum BND-Gesetz ist in meinen Augen nicht durchgängig verfassungskonform. Er ist im Großen und Ganzen gelungen. Würde er allerdings in dieser Form gesetzt werden, so würde er, so meine Einschätzung, einer Überprüfung in Karlsruhe nicht in vollem Umstand halten. Ich gehe auf einige Punkte noch ein, die mir hier ganz besonders wichtig erscheinen. Dies ist nicht abschließend. Die journalistischen Vertrauensbeziehungen werden unzureichend geschützt. Es fehlt eine gesetzliche Definition für Journalisten. Eine so wesentliche Frage muss im Gesetz selbst bestimmt werden und darf nicht dem BND unter Regelung in einer Dienstvorschrift überlassen werden. Generell ist es so, dass der Anwendungsbereich der geschützten Vertraulichkeitsbeziehung zu eng ausgestaltet ist. Zwei Beispiele dafür. Die Kommunikation eines Journalisten mit seiner Redaktion über Informationen eines Informanten ist nicht ebenso wenig die Kommunikation eines Rechtsanwalts mit seinem Sekretariat über Inhalte eines Mandantengesprächs. Eine solche Regelung geht damit an der Realität vorbei. Erforderlich ist, so meine ich selbstverständlich, dass sämtliche Kommunikationsbeziehungen der in § 53 des DPO genannten Berufsgruppen als solche für besonders schutzwürdig erachtet werden. Ein weiterer Kritikpunkt sind die Dokumentationspflichten. Diese sind unzureichend. Eine wirksame Kontrolle ist auf eine detaillierte, ausreichende Dokumentation angewiesen. Wo eine solche nicht vorhanden ist, kann nicht wirksam kontrolliert werden. Der Gesetzentwurf schwächt eine effektive Kontrolle an vielen Stellen bereits systemisch durch fehlende oder jedenfalls mangelhafte Dokumentation und Kennzeichnungspflichten. Hier nur ein Beispiel, das betrifft vor allem etwa die Selektoren, deren Kontrollierbarkeit ja nun ein zentraler Punkt in dem Urteil aus Karlsruhe war. In dem Gesetzentwurf vermisse ich etwa eine Vorschrift, nach der dem unabhängigen Kontrollrat auch die Suchbegriffe nebst entsprechender Begründung vorgelegt werden müssen. Das Parlament ist und bleibt das wichtigste Kontrollorgan. Ein Ausbau der parlamentarischen Kontrolle ist daher sinnvoll und nötig. Das ist vielleicht etwas, was man nicht zwingend jetzt in diesem Gesetzentwurf mitbeachten kann, aus zeitlichen Gründen, aber ich möchte gleichwohl daran erinnern. Durch das ist und bleibt die Herzkammer nachrichtendienstlicher Kontrolle. Sie geht viel weiter, als es eine gerichtsähnliche Kontrolle, die per Definition ja nur eine reine Rechtskontrolle der Rechtmäßigkeit sein kann, geht. Ich halte daher einen Ausbau der parlamentarischen Kontrolle für sinnvoll und nötig. Hierbei müssen vor allem die faktischen Kontrollpflichten spielen auch hier eine ganz zentrale Rolle. Die beiden Anträge der FDP-Fraktion und der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen haben dazu eine Vielzahl guter und, wie ich meine, auch kluger Vorschläge unterbreitet. Ich empfehle dem Ausschuss hier eine nähere Befassung damit. Ein weiterer Punkt ist die Begrenzung der gerichtsähnlichen Kontrollorgans, die Besetzung des gerichtsähnlichen Kontrollorgans. Hier hat mein Vorredner oder beide Vorredner mir schon einen wichtigen Punkt angesprochen, den des Kreises der Mitglieder. Dem schließe ich mich zum einen vollumfänglich an. Zum anderen dass auch darüber hinaus neben den richterlichen und staatsanwaltschaftlichen Mitgliedern hier eine Berufsgruppe fehlt, nämlich die derjenigen, die die Rechte des Betroffenen wahrnehmen. Dass das Gremium richterliche Mitglieder enthalten soll, versteht sich von selbst. Staatsanwaltschaftlich hingegen nicht ohne weiteres. Wenn ich allerdings schon staatsanwaltschaftliche Mitglieder aufnehme, so ist es ein großes Manko, dass in der vorgesehenen Besetzung eben eine Vertreterin, ein Vertreter für die Rechte des Betroffenen nicht vorgesehen ist. Ein solches halte ich für geradezu selbstverständlich und empfehle hier, auf eine Berufsgruppe zurückzugreifen, die per Definition die Rechte der Betroffenen wahrnimmt. Nur so kann eine Gerichtsähnlichkeit erreicht werden. Auch hierzu gibt es Vorschläge der FDP-Fraktion und der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Ombudsmann oder Bürgeranwalt wird das dort genannt. Ich empfehle, diese aufzugreifen. Die Regelung zur Auswahl der Mitglieder des UKRs halte ich im Glück. Das Parlamentarische Kontrollgremium hat hier keine andere Kritikpunkte, hat mein Vorredner, Herr Professor Gerdetz, ganz zutreffend schon vorgetragen. Ein weiteres. Die vorgesehene Befugnis zur Online-Durchsuchung ist nicht nur bedenklich, sie missachtet die hohen verfassungsrechtlichen Anforderungen an einen derartigen Grundrechtseingriff und dürfte, so meine ich, in der Form verfassungswidrig sein. Auch die Befugnis zum staatlichen Hacking ist stark zu kritisieren. Die Beschränkung auf die 30% der bestehenden Kapazitäten der Telekommunikationsnetze ist keine ausreichende Begrenzung. Hier sollte man an die tatsächlichen Kommunikationsvolumen anschließen.
Auch hier müssen Sie an die Zeit erinnern.
Danke, ich komme zum Schluss. Es fehlt insgesamt eine Lösung für das Problem der verfassungswidrigen Übermittlungsvorschriften. Das Verfassungsgericht hat insgesamt die Übermittlungsvorschriften für verfassungswidrig erklärt. Hierfür liegt noch keine Lösung vor. Und schließlich, ganz kurz noch in einem Satz, sicherlich nicht das Gesetzgebungsverfahren, aber auch ich halte das Nachrichtendienstrecht und möchte daran erinnern, für grundlegend und dringend reformbedürftig. Schließlich sollte in dem Zusammenhang auch an die Notwendigkeit einer Überwachungsgesamtrechnung nachgedacht werden. Danke.
So, alphabetisch als nächstes wäre dann Herr Landefeld an der Reihe.
Ja, sehr geehrte Frau Vorsitzende Lindholz, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren. Das Bundesverfassungsgericht hat dem Gesetzgeber im Mai 2020 als Ergebnis des Verfahrens 2835/17, zu welchem ich ebenfalls als Sachverständiger berufen war, aufgegeben, die Auslandsaufklärung des Bundesnachrichtendienstes verfassungsgemäß zu gestalten. Der vorliegende Gesetzentwurf entspricht aus meiner Sicht nicht den Vorgaben des Gerichts und schafft neue, in Teilen noch problematischere Rechtslagen, die aller Voraussicht nach ebenfalls nicht verfassungskonform sind und bereits von den im Verfassungsgericht im Januar letzten Jahres erörterten weiteren Bedenken des Gerichts begegnen können. Im Folgenden möchte ich einige dieser zentralen Kritikpunkte herausstellen. Ausführliche Stellungnahme hatte ich auch schriftlich übermittelt. Ich gliedere das nach dem Fluss der Daten durch das System von der Erfassung über Verarbeitung und Weitergabe hin zur Rechtskontrolle. Zum Komplex Erfassung von Daten. In diesem Entwurf gibt es keine effektive Begrenzung der Erfassung von Daten. Eine Erfassungsgrenze auf 30% aller weltweiten Telekommunikationsnetze ist keine taugliche Begrenzung der Erfassung. Daten können so in beliebiger Menge im In- und Ausland erhoben und der Verarbeitung zugeleitet werden. Zur Veranschaulichung im G10-Gesetz haben wir eine Grenze von 20% der Verkehre der Übertragungswege einer Anordnung als im Ansatz prüfbare Beschränkung und selbst die wird in der Praxis durch administrative Auslegung umgangen. Demgegenüber stellen 30% der Verkehre aller weltweiten Telekommunikationsnetze keine tatsächliche Beschränkung dar, insbesondere vor dem Hintergrund, dass dann über 20.000 beanstandungsfrei erfassbare Telekommunikationsnetze keine prüfbare Grenze sind. Das lässt so praktisch die Erfassung von mehr als 99,9% aller weltweiten Datenverkehre zu, was wohl kaum eine effektive Begrenzung darstellt. Dann gibt es neue Möglichkeiten zur dauerhaften und unkontrollierbaren Eignungsprüfung. Die Eignungsprüfung aus § 24 muss wirksamen Schranken unterliegen, etwa auch der Genehmigung durch den Kontrollrat. Gegenwärtig werden weder Filtersysteme noch eine Angabe von Suchbegriffen vorgegeben, noch Volumengrenzen oder sonstige Schranken. Der Dienst kann so aus beliebigen Netzen im In- und Ausland ungefiltert jegliche Daten erheben und zumindest initial weiterverarbeiten. Im Vergleich zur bisherigen Rechtslage sind im Gesetzentwurf sogar Absenkungen der bisherigen gesetzlichen Beschränkungen für den BND vorgesehen. Diese zeitliche und administrative Öffnungsklausel, faktisch die permanente Eignungsprüfung als dauerhaftes Instrument aus 24 Absatz 2, die nahezu beliebige Datenspeicherung verschlüsselter Daten, bis man sie irgendwann entschlüsseln kann, keine Pflicht zur Benennung eines konkreten Telekommunikationsnetzes zur Erhebung von Daten oder
dann ist es auch so, dass diese Regelung vermutlich vor dem Hintergrund der aktuellen EuGH-Rechtsprechung aus der Entscheidung Privacy International rechtswidrig sein dürfte. Dort wurde schon festgestellt, dass man den Betreibern elektronischer Kommunikationsnetze nicht verpflichten kann, in allgemeiner und unterschiedsloser Weise Verkehrs- und Standortdaten an Dienste zum Zwecke des Schutzes der nationalen Sicherheit zu übermitteln. Genau das ist das, was die Eignungsprüfung macht. Die geplante Legitimierung des staatlichen Hackings im Ausland ist, das wird hier verharmlosend gerne Online-Durchsuchung genannt, ist äußerst problematisch und birgt nicht nur das Potenzial zu umfassenden diplomatischen Verwicklungen, sondern auch zu massiven Abgrenzungsschwierigkeiten. Auch Betreiber, die in den Geltungsbereich des European Electronic Communication Codes fallen, sind im Sinne des Gesetzes Anbieter im Ausland. Wir reden aber hier über den Single Market. Der Zugriff auf Bestandsverkehrs- und Inhaltsdaten ohne Wissen des jeweiligen Betreibers ist in der vorliegenden Form auch auf Betreiber wie zum Beispiel Google, Facebook, Microsoft, Amazon oder Apple anwendbar. Das sind die populärsten Dienste auch in Deutschland und die werden von der Mehrzahl der Bundesbürger genutzt. Allesamt sind das Betreiber im Ausland. Grundsätzlich wären auch alle Diensteanbieter von Telekommunikationscloud und sonstigen Telemediendiensten im Ausland, also auch innerhalb der EU, potenzielle Ziele eines staatlichen Eindringens. Und entgegen dem Schutzziel aus § 19 Absatz 7 werden die Staatsangehörigkeit der Benutzer oder deren Aufenthaltsort in der Regel nicht durch die Betreiber erfasst und werden auch dann in den Systemen keine mögliche Grundlage zur Separierung von Daten bei der Online-Durchsuchung. Das Grundproblem bleibt aber auch, dass in § 34 wird dann auch noch das Eindringen in die IT-Systeme einzelner Personen oder Unternehmen normiert. Das ist problematisch. Der massive Anreiz für staatliche Akteure, Dienste und berechtigte Stellen, sich Informationen über Softwarelücken zu beschaffen und diese geheim zu halten, schwächt allgemein die Vertrauenswürdigkeit in Kommunikation und das Vertrauen in digitale Dienste und darüber hinaus auch die IT-Sicherheit und die Integrität von IT-Infrastrukturen. Die Regelungen stehen ganz klar in diametralem Gegensatz zu den Bemühungen jetzt im IT-Sicherheitsgesetz 2.0 auf nationaler Ebene oder im Zuge der NIS-Richtlinie auf EU-Ebene. Wie passt das zusammen? Auch die Regelungen zu Filtersystemen entsprechen nicht den Auflagen des Verfassungsgerichts. Die Regelungen aus § 19 Absatz 7, welche die Anforderungen an die eingesetzten Filtersysteme abbilden sollen, entspricht nicht diesen Vorgaben. Das Verfassungsgericht hat nach intensiven Rückfragen im Verfahren bewusst die Vorgabe gemacht, dass die einzusetzenden Filtersysteme als elementares Schutzinstrument dem Stand der Wissenschaft und Technik
erfüllen sollen. Auch hier muss ich an die Zeit erinnern.
Ja, danke. Diese Vorgaben werden im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt. Also bloßes Abstellen auf den Stand der Technik reicht nicht. Es muss klar der Stand der Wissenschaft und Technik sein, damit eben auch AI-basierte und ähnliche Filtersysteme verwendet werden können. Zum Komplex Verarbeitung. Kritisch ist das Aufheben des Personenbezugs von Daten. Generell ist die geplante Aufhebung dieses Personenbezugs schwierig. Das Wort Information darf einfach nicht gestrichen werden. Die hier gegenständlichen Daten sind in der Regel personenbezogen, auch wenn sie nicht zwischen zwei Personen fließen. Die Aufhebung des Personenbezugs würde konkret bedeuten, dass kaum Beschränkungen des BND bei der Erfassung einer immensen Vielzahl von Lebenssachverhalten bestehen. Auch
Herr Landefeld, wir sind jetzt bei 6 Minuten.
Oh, ich dachte, Sie hatten nach 4 gesagt. Okay, Entschuldigung, das war ein Ding. Okay, dann muss ich gucken. Also das gilt insbesondere für Verkehrsdaten und Inhaltsdaten. Die Regelungen sind grundsätzlich dysfunktional da drin zur Anonymisierung. Und der Personenbezug muss natürlich irgendwie enthalten bleiben und kann nicht entfernt werden. Ich würde mich dann, glaube ich, auf die Fragen hier berücksichtigen. Sorry.
Ja, da kann man dann noch mal ergänzen, was man vielleicht nicht mit untergebracht hat. So, Herr Professor Löffelmann, bitte.
Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, zunächst einmal herzlichen Dank für die Einladung zu dieser Anhörung. Ich weiß nicht, wie es Ihnen mit dieser sperrigen Materie geht. Ich habe mich sehr schwer getan, mich durch diesen Gesetzentwurf durchzubeißen. Man muss viel Zeit investieren, man muss tief in die Details einsteigen und am Ende bleiben doch Zweifel, ob man alle Problempunkte gesehen hat. Aber diese sorgfältige Detailarbeit ist neben all den grundsätzlichen Fragen, die heute auch diskutiert werden sollen, unverzichtbar. Denn die Rechtsanwendungsfehler lauern auch im Detail. Und wie wir wissen, können kleine Sorglosigkeiten im Sicherheitsbereich zu weitreichenden Konsequenzen führen. In meiner schriftlichen Stellungnahme bin ich insgesamt zu dem Schluss gekommen, dass der Gesetzentwurf die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts überwiegend sachgerecht umsetzt. Dennoch gibt es in dem umfangreichen Werk einige kleinere und größere Problempunkte, von denen ich Ihnen nun die wichtigsten nennen möchte. Erstens, die bloße Übernahme der bisherigen Abfrage- und Übermittlungsbefugnisse des BND für personenbezogene Daten im Verhältnis zu anderen Stellen entspricht nicht mehr den neueren verfassungsgerichtlichen Anforderungen. Eine kohärente Überarbeitung der Datentransferregimes wird allerdings voraussichtlich erst Gegenstand künftiger Reformbemühungen sein. Zweitens, der Gesetzentwurf differenziert zwischen personenbezogenen und sachbezogenen Telekommunikationsdaten. Artikel 10 Grundgesetz sieht eine solche Unterscheidung aber nicht vor. Die Konsequenz ist eine Ermächtigungsgrundlage für die strategische Auslandfernmeldeaufklärung nur hinsichtlich personenbezogener Telekommunikationsdaten. Welche Regeln für sachbezogene Telekommunikationsdaten gelten, ist unklar. Drittens. Der Punkt ist schon angesprochen worden. Das Bundesverfassungsgericht fordert eine quantitative Begrenzung der Überwachung. Die vom Entwurf vorgesehene mengenmäßige Begrenzung auf 30% der weltweiten Übertragungskapazitäten stellt keine substanzielle Einschränkung dar, da diese Kapazitäten ohnehin nicht ausgeschöpft werden. Viertens. Die vom Entwurf vorgesehene Möglichkeit der Erstreckung der Speicherung von Verkehrsdaten über 6 Monate hinaus dürfte zu unscharf sein, um den verfassungsrechtlichen Anforderungen in diesem Bereich zu genügen. Fünftens, soweit der Entwurf Datenübermittlungen aus der strategischen Auslandfernmeldeaufklärung an inländische Stellen zulässt, erscheint diese Umschreibung des Empfängerkreises inländische Stellen oder inländische öffentliche Stellen meines Erachtens als zu unspezifisch. Sechstens, das Bundesverfassungsgericht fordert neben dem Schutz von Berufsgeheimnisträgern oder Vertraulichkeitsbeziehungen auch Mechanismen zum Schutz besonders gefährdeter Personen im Ausland. Das können zum Beispiel Regimegegner, Dissidenten oder Whistleblower sein. Im Rahmen der Weitergabe selektierter und unselektierter Daten nach den Paragraphen 32 und 33 des Entwurfs an ausländische Partner fehlen allerdings solche besonderen Schutzmechanismen. Und schließlich die in Umsetzung der Veras-Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts beabsichtigte Neuregelung der zweckändernden Verwendung von Verkehrsdaten, die durch G10-Maßnahmen erhoben wurden, dürfte nicht dem Grundsatz der hypothetischen Datenneuerhebung genügen. Meine Damen und Herren Abgeordneten, diese und andere problematische Punkte sind in dem dicken Paket hoch ausdifferenzierter Regelungen nicht leicht zu entdecken. Und das sollte eigentlich zu denken geben, denn auch die Anwendung dieser Regelungen durch die Mitarbeiter der Dienste ist demselben Problem ausgesetzt. Sie erfordert ein ausgesprochen hohes Maß an juristischer Vorbildung und Schulung, große Sorgfalt und enorme personelle Ressourcen, die man erst schaffen muss. Der Bundesnachrichtendienst, Sie wissen das, ist ein extrem breit aufgestellter und zugleich hochspezialisierter Informationsdienstleister und Think Tank. Das macht die außerordentliche Qualität seiner Fähigkeiten aus. Aber anders als bei den Staatsanwaltschaften arbeiten dort nur zu einem kleinen Teil Juristen. Zugleich weisen die mit dem Entwurf auf den Weg gebrachten Befugnisse und Kontrollmechanismen aber eine deutlich höhere Regelungsdichte auf als in den Bereichen der Strafverfolgung oder der präventivpolizeilichen Arbeit. Wenn man also über weitere notwendige Reformen im Recht der Nachrichtendienste nachdenkt, sollte man dabei noch mehr die Praktikabilität solcher Regelungen für die tägliche Arbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Dienste im Blick behalten. Gestatten Sie mir zum Schluss noch eine Randbemerkung zu einem Vorschlag, der in einigen Stellungnahmen aufgetaucht ist und auch heute angesprochen wurde. Er betrifft die Verpflichtung der Mitarbeiter des Dienstes, wahrheitsgemäße Angaben gegenüber dem unabhängigen Kontrollrat zu machen. Ich halte eine Kriminalisierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Dienstes für keine gute Idee. Nach dieser Logik müsste man auch entsprechende Straftatbestände für Staatsanwälte oder Polizisten schaffen, die einen Antrag beim Ermittlungsrichter stellen. Nach dieser Logik wären die Aussagedelikte der § 153 fortfolgende StGB verfassungsrechtlich zwingendes Recht. Und diese Logik untergräbt auch in gewisser Weise das Geheimschutzbedürfnis. Denn die Schwelle der tatsächlichen Anhaltspunkte, das wissen wir, die ist ziemlich niedrig. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Herr Professor Löffelmann. So, dann kommen wir zu Frau Professor Markert, bitte.
Ja, vielen Dank, sehr geehrte Ausschussmitglieder. Ich danke Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme. Der Gesetzentwurf der Bundesregierung macht vieles besser, aber besser ist leider noch nicht gut. Ich möchte aus meiner schriftlichen Stellungnahme drei Punkte herausgreifen. Erstens. Das Bundesverfassungsgericht hat klargemacht, dass die strategische Fernmeldeaufklärung im Ausland in einem Verfassungsstaat engen grundrechtlichen Bindungen unterliegt. Diese Vorgaben erfordern drei Elemente, die ineinandergreifen müssen. Die Ermächtigungsnormen müssen eng begrenzt sein. Eine ausgebaute Rechtskontrolle muss den fehlenden Rechtsschutz der Betroffenen wirksam kompensieren. Und das setzt drittens eine genaue Dokumentation voraus. Leider fehlt im Gesetzentwurf oft noch mindestens eins dieser Elemente. Ein Beispiel ist der Schutz der Vertraulichkeitsbeziehungen von JournalistInnen, die im Zentrum des Urteils standen. Hier wird zwar eine relativ hohe Eingriffsschwelle formuliert, auch wenn man da noch Detailkritik äußern kann, allerdings wird die Definition des Journalisten dem BND überlassen, in einer geheimen Dienstvorschrift. Das widerspricht den Anforderungen des Bundesverfassungsgerichts an die Normenklarheit und Bestimmtheit der Rechtsgrundlagen für die geheime Tätigkeit des BND. Die Dienstvorschrift dürfte auch nicht der gerichtsähnlichen Kontrolle unterfallen, weil es sich nicht direkt um Vorschriften zur Datenauswertung handelt. Und die Kontrolle der Verwendung der Daten geht ins Leere, weil die Einordnung bestimmter Personen, Journalist oder nicht, nicht dokumentiert werden muss. Auch die Suchbegriffe können entgegen der Gesetzesbegründung nicht kontrolliert werden, weil sie in der zu kontrollierenden Anordnung nicht drinstehen. So läuft nicht nur die enge Eingrenzung der Eingriffsvoraussetzungen ins Leere, sondern auch die Effektivität der Kontrolle. Und zu allem Überfluss wird in Bezug auf die Pressefreiheit noch nicht einmal das Zitiergebot erfüllt. Der Entwurf nennt nämlich nur Artikel 10, nicht aber Artikel 5. Das ist, wie der Kollege Wolf bereits 2016 damals formuliert hat, verfassungsprozessualer Suizid. Zweitens. Auch die Nutzung von Selektoren ausländischer Nachrichtendienste stand im Fokus des Bundesverfassungsgerichts. Denn die Weitergabe so erhobener Daten an ausländische Nachrichtendienste kann für Betroffene höchst gefährlich sein, bis hin zu Targeted Killings durch Drohnen, wie der NSA-Untersuchungsausschuss gezeigt hat. Das Gericht hat daher einen effektiven Filter, gegebenenfalls eine händische Kontrolle und für Einzelfallentscheidungen eine gerichtsähnliche Vorabkontrolle gefordert. Nichts davon findet sich in dem Entwurf. Hier muss dringend nachgebessert werden. Drittens. Es ist rechtspolitisch enttäuschend, dass es bei der Kontrollarchitektur keine große Lösung geben soll, die BFDI und G10-Kommission einbezieht. Das bedeutet unnötige Doppelungen bei der notwendigen technischen Expertise und Ineffizienzen bei der Kontrolle. Und zwar auch für den BND. Die Abtrennung der G10-Kontrolle macht ja auch inhaltlich keinen Sinn mehr, seit wir eben die Artikel 10-Geltung auch für die Ausland-Fernmeldeaufklärung haben. Es fehlt mir auch die Perspektive der Betroffenen. Ich befürworte daher die Forderung nach einer Ombudsperson. Inakzeptabel sind die mangelnden Sanktionsmöglichkeiten des UKR und die Beschränkung seiner Kontrolle auf das, was der BND für erforderlich hält. Hier schließe ich mich der Einschätzung meines Kollegen Gerdes an. Er hat es schön formuliert, dass der UKR schlechter gegen Fehlinformationen und Falschaussagen geschützt sein wird als ein normales Gericht oder ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss und dass hiermit die Mindestanforderungen des Bundesverfassungsgerichts unterlaufen werden. Mitwachsen muss aber nicht nur die Rechtskontrolle, sondern auch die parlamentarische Kontrolle in den Befugnissen ebenso wie in der Ausstattung. Das vernachlässigt der Gesetzentwurf leider nahezu vollständig. Die parlamentarische Kontrolle sichert nicht nur die Verantwortlichkeit der Exekutive gegenüber dem direkt demokratisch legitimierten Parlament, sie ermöglicht dem Parlament auch, gesetzgeberisch nachzusteuern, wo Veränderungen in der Rechtswirklichkeit eine Anpassung der Rechtsgrundlagen erfordern. Eine enge Kopplung zwischen Behörde und Parlament kann insofern auch der Aufgabenerfüllung der Behörde selbst förderlich sein. Welche praktischen Hindernisse für eine effektive Kontrolle und Kooperation hier derzeit bestehen, das macht der Antrag der Grünen aus meiner Sicht sehr plastisch. Und der Kollege Meinl hat ja auch in seiner Stellungnahme richtig angemerkt, dass die vorgeschlagenen Verbesserungen gerade im Verhältnis zur Rechtskontrolle möglich sein müssten. Im Sinne einer effektiven parlamentarischen Kontrolle sind sie aus meiner Sicht auch deutlich zu befürworten. Mein Fazit: Der Gesetzentwurf lässt nicht nur viel zu wünschen übrig, darüber hinaus weist er leider auch so viele eindeutige Schwächen auf, dass ein in dieser Form verabschiedetes Gesetz in Karlsruhe wohl erneut keinen Bestand hätte. Es ist vielfach darauf verwiesen worden, dass der Zeitplan so eng sei, dass eine große Lösung zu herausfordernd gewesen wäre. Es sollten dann aber bitte auch keine verfassungsrechtlich wie völkerrechtlich höchst sensiblen neuen Befugnisse eingeführt werden, zum Beispiel Hackbacks und Online-Durchsuchungen im Ausland, ohne zunächst eine Überwachungsgesamtrechnung zu erstellen. Vielen Dank.
Vielen herzlichen Dank auch für die Zeitersparnis, die Sie abgeliefert haben.
So, und dann haben wir als Vorletztes an Professor Meinl. Er ist uns wieder zugeschaltet.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Damen und Herren Abgeordnete, ich glaube, nach dem bisherigen Stand der Stellungnahmen einen Vorzug darin erkennen zu können, dass man zwischen der Umsetzung einer sehr detaillierten Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts und einer von politischer Fantasie erfordernden grundsätzlichen Neuordnung des Rechts der Nachrichtendienste. Inhaltlich zu den inhaltlichen Ermächtigungen und Regelungen kann ich mich an vieles anschließen, insbesondere was mein Kollege jetzt gesagt hat. Ich möchte aber die eine Bemerkung machen. Ich glaube, dass der Entwurf zeigt, was eine neue Grundrechtsbindung in einem demokratischen Grundrechtsverständnis eigentlich bedeutet. Sie bedeutet nämlich insbesondere nicht, dass notwendigerweise dann ganz viel verboten wird, was vorher erlaubt war, sondern sie ändert vor allem den Modus der Verrechtlichung. Sie ändert die Art der Rechtsbindungen, die bestehen, und vor allem auch die Institutionen, die an der Effektuierung dieser Rechtsbindung beteiligt sind. Neue Institutionen treten hinzu, das Parlament rückt in die Rolle des Gesetzgebers hier insoweit ein. Ich möchte mich jetzt hier, weil ich auch in der Stellungnahme darauf den Schwerpunkt gelegt habe, auf das Verhältnis zwischen dem Parlamentarischen Kontrollrat und dem KAAT konzentrieren, dass es auch sozusagen im Hinblick auf eine künftige Reform, Frau Kollegin Mackert hat ja schon angesprochen, diese Vervielfältigung der Kontrollinstitutionen, weil mir das für im Hinblick auf eine künftige Reform ganz zentral zu sein scheint. Ich glaube, dass diese Trennung zwischen der Parlamentarkontrolle.
Herr Professor Meinl, ja? es wackelt immer. Also entweder müssen Sie quasi ganz still sitzen und nicht bewegen, oder ich weiß nicht, woran es liegt, euren Bildschirm ausmachen. Es wackelt nur, dann hat man wirklich nur Bruchstücke.
Okay. Also dass die Trennung zwischen zwischen der operativen Kontrollebene durch den UK-Rat und der parlamentarischen Kontrolle, die ist in der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, wenn nicht vorgegeben, so doch zumindest angelegt. Und zwar gerade sozusagen Trennung auch in Tatform, dass in dem parlamentarischen Kontrollgremium der Zugriff auf die operative Kontrollebene zu einem großen Teil nicht möglich sein wird. Die können kooperieren, und es wurde ja schon die Rede davon, dass das PKGR, dass der UK-Rat, die G10-Kommission, BFDI, die in dieser allgemeinen Weise kooperieren. Aber diese Kooperation wird sich eben auf das Grundsätzliche beschränken. Und darin liegt natürlich eine ziemlich deutliche und ziemlich harte Infragestellung des Vorrangs der parlamentarischen Kontrolle. Ich würde aber meinen, dass das eine Entscheidung weniger des Gesetzentwurfs der Bundesregierung ist als eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, die sich einfach daraus ergibt, einerseits die Third-Party-Rule als einen legitimen Belang der Begrenzung von Publizität anzuerkennen, andererseits aber zu sagen, dass der Parlament keinesfalls die Third-Party-Rule in seiner Tätigkeit begrenzt werden darf. Daraus ergibt sich meines Erachtens diese Trennung mit ziemlich eindeutig. Das heißt wohlgemerkt nicht, dass nicht punktuell Verbesserungsbedarf besteht. Ich würde insbesondere meinen, dass man eine große Verbesserung schon dadurch schaffen könnte, dass man die Geschäftsordnungsbefugnis vom UK-Rat, das Parlament oder das GR überträgt, also dem Geschäftsordnung des UK-Rats vom Parlament machen lässt. Das hätte insbesondere auch den Vorteil, dass man die von Herrn Kollegen Dietrich angesprochenen Fragen der Zusammenarbeit und auch die von Herrn Kollegen Gerdetz angesprochenen Verfahrensfragen nämlich in dieser Geschäftsordnung stärker parlamentarisieren und damit auch mit höherer Legitimation ausstatten könnte. Das wäre, glaube ich, eine so eine Chance der Parlamentarkontrolle, ein neues Handelsinstrument zu geben. Schließlich noch eine Anmerkung zu den Befugnissen zum Datenaustausch. Da scheint mir etwas inkonsequent zu sein, dass bei den besonderen Formen der technischen Aufklärung, also dieser Cyber Network Exploitation, bisher eine Rechtsgrundlage für den Austausch, wie sie in § 31 für die anderen Formen gegeben ist, bisher fehlt. Das scheint mir jetzt nicht grundrechtlich begründet zu sein oder sonst wie, sondern Da ist einfach die Frage, ob das, ob es dafür eigentlich einen inhaltlichen Grund gibt. Vielen Dank.
So, vielen Dank, Herr Professor Meinl. Und jetzt kommen wir abschließend noch zu Herrn Dr. Wetzling.
Sehr geehrte Vorsitzende, ich bedanke mich auch bei Ihnen allen für die Möglichkeit zur Stellungnahme. Wie es bei vielen Vorrednern schon durchgeklungen ist, stehen wir am Anfang der Novellierung des Nachrichtendienstrechts. Und ich glaube, viele Baustellen und Defizite werden allein mit der Reform des Bundesnachrichtendienstgesetzes nicht zu beheben sein. Es bedarf eines einheitlichen Rechtsrahmens für alle nachrichtendienstlichen Tätigkeiten des Bundes und der Sicherstellung einer ausreichenden Kontrolldichte und die Reduktion von Kontrollinstitutionen. Ein Vorbild dahingehend liefert zum Beispiel das kanadische Aufsichtsgremium NCERA oder auch die Kontrollbehörde in IPCO in Großbritannien. Und wenn Deutschland sich entscheiden sollte, die Konvention 108 des Europarates zu ratifizieren, zeigt sich auch, dass der Trend in diese Richtung gehen sollte. Meine Stellungnahme bezieht sich aber konkret auf die Ausgestaltung der Rechtskontrolle im vorliegenden Gesetzentwurf, denn auch hier stehen wir in Deutschland ja ganz am Anfang. Und natürlich werden jetzt wichtige neue Weichen gestellt. Dabei sollte der Gesetzgeber aber sowohl bei dem administrativen Kontrollorgan als auch bei der gerichtsähnlichen Kontrolle des UKRs das Prüfmandat präzisieren und erweitern. Dazu habe ich in der Stellungnahme einige Vorschläge gemacht, auf die ich hier nur kurz eingehen möchte. Eine wichtige Voraussetzung für die Kontrolleffektivität und damit auch die de facto Rechtmäßigkeit und Legitimation und das Vertrauen in das Handeln der Exekutive ist zum einen, dass die Protokolldaten dem Kontrollorgan zugänglich gemacht werden. Protokolldaten sind auch mit Blick auf die Bedürfnisse der Rechtskontrolle zu führen. Und es muss auch eine Erweiterung der Kennzeichnungspflichten geben. Denn die ermöglicht den Einsatz wirkmächtiger Kontrolltools. Und ich habe in meiner Stellungnahme drei Beispiele gemacht, die entwickelt werden könnten. Das ist natürlich wiederum nicht der im Rahmen eines Gesetzes zu einzugreifen, aber das, trotzdem sollte das angemerkt werden. Und konkret stelle ich mir folgende Vorschläge vor für das administrative Kontrollorgan. Ich denke, es sollte eine Ergänzung in dem bisher recht unspezifischen Kompetenzkatalog geben. Explizit zum Beispiel sollte man die Rechtskontrolle auf die Datenverarbeitung der Eignungsprüfung nach § 24 des Entwurfs geben. Man sollte die Protokolldatenführung und Kennzeichnung auch in den Prüfauftrag machen. Und man könnte das Beanstandungsverfahren straffen und präzisieren. Aber auch das gerichtsähnliche Kontrollorgan kann meines Erachtens weiter gestärkt werden, indem es noch die Befugnis bekommt, weitere Datenauswertungen genehmigungspflichtig zu machen. Ich habe in meiner Stellungnahme zum Beispiel auch das Beispiel in Großbritannien verwiesen, die sogenannten Data Examination Warrants, wo halt auch die Auswertung dann genehmigungspflichtig wird, teilweise zumindest. Und ich denke auch, dass die Eignungsprüfung auch in den Kompetenzkatalog nach 41 des Entwurfs aufgenommen werden sollten. Und wie einige Vorredner schon angemerkt haben, sehe ich auch bei dem unabhängigen Kontrollrat, die Unabhängigkeit könnte gestärkt werden, indem man ein kontradiktorisches Verfahren einführt. Und dazu würde ich einfach nur mal ganz kurz zu Protokoll geben, was in der Stellungnahme auch weiter aufgeführt würde, eine Stellungnahme eines Richters am Pfizer-Gericht in den USA, die so eine ähnliche Sache haben. Und da steht, um zu vermeiden, dass der Prozess zu einem Schau- und Stempelgericht wird, braucht es einen Gegner, bei der allen, was im Pfizer-Gericht vorgelegt wird, die Position der anderen Seite einnimmt. Richterinnen und Richter sind im Recht geschult, aber jeder, der einmal Richterin und Richter war, wird Ihnen sagen, dass man beide Seiten eines Falles hören muss, ehe man entscheidet. Ich denke aber auch, dass die wichtige Evaluierung, die jetzt in dem Paragraphen 61 aufgenommen würde, verkürzt werden könnte und auch auf weitere Prüfaufgaben erweitert werden sollte. Und letztlich möchte ich darauf verweisen, dass die gemeinsamen Kontrolltätigkeiten vom Gesetzgeber jetzt zu präzisieren sind. Denn ich kann mir vorstellen, dass das Bundeskanzleramt und die anderen Beteiligten der Ressortabstimmung das nicht unbedingt machen wollten, dass man dem dass man dem Bundestag Vorschriften macht, wie die Kontrollgremien sich zu verhalten haben. Aber jetzt ist der Gesetzgeber gefragt und ich habe in meiner Stellungnahme einige Möglichkeiten aufgezählt, wie man die Kontrollkooperation der fragmentierten Kontrollgremien in Deutschland vorantreiben könnte. Und dabei möchte ich jetzt erstmal belassen. Vielen Dank.
Jawohl, vielen Dank. So, dann kommen wir jetzt zur Fragerunde. Wir beginnen mit der Frage eigentlich der Union. Aber ich hätte vorher auch noch zwei Fragen, die würde ich ganz kurz gerne stellen. Und zwar einmal an Herrn Professor Gerditz zum Thema Ausbau der parlamentarischen Kontrolle. Da hätte mich Herr Professor Gerditz auch Ihre Einschätzung dazu interessiert, inwieweit Sie das noch für notwendig und erforderlich halten, auch wenn wir es in dem Gesetz jetzt nicht mit regeln. Und zweite Frage hätte ich noch an Herrn Professor Dietrich. Ich fasse es ganz kurz. Die Einwendungen von Frau Professor Markert und Herrn Dr. Garcias insbesondere zum Thema ausreichende Dokumentation. Nicht ausreichende Dokumentation, um Kontrolle effektiv zu gewährleisten. Da würde mich auch Ihre Einschätzung interessieren. So, jetzt geht's los mit der Union und Herrn Kiesewetter, bitte.
Ja, herzlichen Dank. Guten Morgen an Sie alle. Und vor allen Dingen danke ich auch den Expertinnen und Experten für die klaren Stellungnahmen und freue mich über alle Hinweise, die auf eine Stärkung der parlamentarischen Kontrolle hinweisen. Darauf möchte ich aber gerne in der zweiten Fragerunde eingehen. Zwei Fragen, eine an Professor Gerditz und eine an Professor Dietrich. Zur Frage an Herrn Professor Gerditz. Wie beurteilen Sie die Gesetzesnovelle im Hinblick auf die Umsetzung der Forderung des Verfassungsgerichts mit Blick auf die Leistungsfähigkeit des Bundesnachrichtendienstes durch die neuen detaillierteren Regelungen? Schränkt der Gesetzentwurf diese notwendige Leistungsfähigkeit ein? Und an Herrn Professor Dietrich. Der BND leistet einen wichtigen Beitrag für die außen- und sicherheitspolitische Souveränität der Bundesrepublik. Wie beurteilen Sie die Auswirkungen der neuen Regelungen auf die internationale Zusammenarbeit und Kooperationsfähigkeit des BND? Herzlichen Dank.
Vielen Dank. Dann haben wir die AfD-Fraktion. Bitte schön.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank an die Sachverständigen. Meine Frage, ich denke, wir sind uns einig, dass die Sicherheitsarchitektur auf neue Beine gestellt werden muss längerfristig. Meine Frage zur parlamentarischen Kontrolle, insbesondere der Vorschläge der FDP und der Grünen, ist das sachgerecht? An Herrn Professor Edeker bitte. Insbesondere die parteipolitische Färbung, wenn wir sehen, einen Bundestagsbeauftragten, was das Geschacher der SPD bei dem Wehrbeauftragten ausgelöst hat, das ist wohl der parlamentarischen Demokratie nicht würdig. Dann ist die Frage, ob eine so aus den Fraktionen heraus, ob ein solches Vorschlagrecht angebracht wäre. Die zweite Frage wurde auch schon angedeutet, ob eine Besetzung nur durch den BGH-Präsidenten und die Anwaltschaft in dieser Form angemessen und ausreichend ist. Vielen Dank.
Herr Dr. Wirth, vielen Dank. Für die SPD meldet sich Herr Krötsch, nehme ich an.
Genau, Frau Vorsitzende, vielen Dank. Ich würde zuerst zum Thema des besseren Schutzes von Vertraulichkeitsbeziehungen mit Ihnen sprechen wollen, Herr Professor Dr. Löffelmann. Würden Sie mir zustimmen, dass wir zum besseren Schutz der Kommunikation von Journalisten und Journalistinnen zunächst den Begriff Journalist noch mal definieren müssen? Aktuell liegt das der BND fest. Und sehen Sie den Schutz von Vertraulichkeitsbeziehungen in Paragraphen 21 ausreichend gewährleistet? Oder sind Sie, so wie ich, der Meinung, dass nicht nur die Erhebung von personenbezogenen Daten, sondern auch von sämtlichen mit der Vertrauensbeziehung verbundenen Informationen, also etwa reine Sachdaten, unzulässig sein müsste? Das ist Stichwort Schutz des Instituts der freien Presse. Dann noch mal an Sie, Herr Professor Dr. Löffelmann, zum Thema der Besetzung des unabhängigen Kontrollrates. Würden Sie sagen, dass es den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts entspricht, wenn zum Beispiel zwei Mitglieder des UKR aus einer anderen Behörde, etwa aus den Reihen des BFDI, stammen? Natürlich immer
nur dann, wenn sie die Voraussetzungen der Befähigung zum Richteramt erfüllen. Im Urteil heißt es dazu, ja, für die Zusammensetzung der Spruchkörper ist zu gewährleisten, dass der richterlichen Perspektive ein maßgebliches Gewicht zukommt. Und ich frage mich auch, wo fängt denn maßgebliches Gewicht an? Ab welcher Zahl ist das Ihrer Einschätzung nach wohl erfüllt, die für eine maßgebliche Anzahl, dass eben auch der Mitglieder durch eine langjährige richterliche Erfahrung belegt sein muss. Und das hatte eben Herr Geritz auch angesprochen, kommt es Ihrer Ansicht nach auch in Betracht, dass, dass der unabhängige Kontrollrat, anders als wie im Gesetzentwurf mit RichterInnen und Richtern des Bundesverwaltungsgerichts besetzt werden kann. Und noch eine Frage an Sie, Herr Wetzling, zum Thema Whistleblower-Schutz.
Jetzt muss ich noch mal ganz kurz, Herr Grötsch, ich will ja nicht wieder kleinkariert sein, aber waren das jetzt zwei Fragen?
Gerade eben? Eigentlich nur eine. Und eine, ich würde meine zweite alles an klar. den Herrn Gut. Dr. Wetzling stellen. Okay. Zum Thema Whistleblower-Schutz meine zweite Frage, Herr Wetzling. Meine Fraktion und auch ich, wir sehen Lücken beim Whistleblower-Schutz gemäß des Paragraphen 8 des PKGR-Gesetzes. Diese wollen wir durch das Verbot der Namensnennung, die zwingende Untersuchung einer Eingabe durch den ständigen Bevollmächtigten anstatt einer Stellungnahme durch die Bundesregierung und der Pflicht zur öffentlichen Unterrichtung, natürlich unter Wahrung des Geheimschutzes, schließen. Sehen Sie hier auch Schutzlücken, was den Whistleblower-Schutz angeht, und stimmen Sie mir zu, dass unsere Vorschläge zu einem besseren Schutz von Whistleblowern führen würden? Danke.
Herr Grötsch, vielen Dank. Für die FDP hat sich Herr Thome gemeldet.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende, für die Worterteilung. Ich habe zwei Fragen, die ich gerne beide an Herrn Dr. Gazeas richten würde. Die erste Frage betrifft den neuen Paragraphen 19 Absatz 6 auf Seite 10 im finalen Regierungsentwurf, wenn jemand nachblättern will. Da geht es um 19.6 geht es um die strategische Aufklärung, die der Bundesnachrichtendienst auch in ausländischen Telekommunikationsnetzen durchführen darf. Da wäre meine Frage, ob das nicht so in dieser auch völlig uneingeschränkten Art und Weise dazu führen könnte, dass auch in den Telekommunikationsnetzen befreundeter Staaten der BND aufklären darf, dies also sozusagen infiltrieren kann, das Stichwort Aufspähen unter Freunden. Ist das nicht ein Punkt, von dem jedenfalls die Gefahr ausgeht, da das hier verfassungsrechtliche Grenzen gesprengt werden und wir nicht als Gesetzgeber die Grenzen enger ziehen müssten, um deutlich zu machen, wo eine solche Infiltration ausländischer Telekommunikationsnetze denkbar ist, also in weit entfernten Ländern, in denen vielleicht Krieg und Bürgerkrieg herrschen, Soldaten von uns geschützt werden müssen, oder ob es sich um ein freundliches Ausland, etwa von Nachbarländern der Europäischen Union, handelt. Das wäre meine erste Frage zu 19 Absatz 6. Meine zweite Frage betrifft ebenfalls an Herrn Dr. Gazeas gerichtet, den Paragraphen 55 Absatz 2 Nummer 1. Das wäre Seite 42 des finalen Regierungsentwurfs, falls jemand das nachlesen möchte. Da geht es darum, dass gesagt wird, dass der BND nur solche Informationen zur Kontrolle zu übergeben hat, die in seiner Verfügungsgewalt liegen. Ist das nicht erneut ein Freibrief für den Bundesnachrichtendienst, sich stets erneut auf die Third-Party-Rule zu berufen? Müssten wir nicht hier auch überlegen, inwieweit dieser Einwand umgangen oder entkräftet werden kann? Weil natürlich immer der Einwand des BND kommt, dass ansonsten die Zusammenarbeit mit ausländischen Nachrichtendiensten in Gefahr ist und Informationen nicht übergeben werden. Da wäre die Frage, dieses Problem haben ja andere Länder auch. Wie wird das in anderen Ländern gelöst und wie könnten wir es vielleicht besser lösen? Wäre das nicht ebenfalls ein Problem, der erneut vor dem Verfassungsgericht dieses Gesetzesvorhaben zum Scheitern bringen könnte? Das sind meine beiden Fragen.
So, Herr Thome, vielen Dank. Herr Dr. Hahn, bitte.
Ja, vielen Dank. Ich möchte mich auch ganz herzlich für die Vorträge der Sachverständigen bedanken. Ich habe zunächst eine Frage an Herrn Landefeld und dann eine Frage an Herrn Wetzling. Was Herrn Landefeld angeht, möchte ich gerne etwas fragen zur Unterscheidung von personenbezogenen und nicht personenbezogenen oder scheinbar nicht personenbezogenen Daten. Laut dem Gesetzentwurf darf der BND nicht nur personenbezogene Inhaltsdaten, sondern auch personenbezogene Verkehrsdaten von Ausländern im Ausland erheben. Sofern es sich jedoch um nichtmenschliche Kommunikation handelt, so heißt es dann weiter, dürfen auch die Verkehrsdaten von deutschen Staatsangehörigen sowie inländischen juristischen Personen oder sich vom Bundesgebiet oder im Bundesgebiet aufhaltenden Personen erhoben werden. Und in der Begründung dazu ist die Rede von bloßer Maschine zu Maschine Kommunikation, die nicht personenbezogen sei und nicht dem Fernmeldegeheimnis unterliege. Und Sie sagen jetzt auch in der Stellungnahme, es handelt sich hierbei um eine eigentümliche Auslegung zur Aufhebung des Personenbezugs durch den BND, weil eine solche Unterscheidung eigentlich nicht aufrechtzuerhalten sei. Und da möchte ich Sie gerne bitten oder fragen, ob Sie erläutern können, bei welchen Anwendungen und in welchem Umfang solche Daten denn aus Maschine-zu-Maschine-Kommunikation anfallen. Also warum dort sehr wohl ein Personenbezug gegeben ist und in welcher Form hier private und umfassende Erkenntnisbezüge zu Personen sehr wohl möglich sind, eben bei dieser Maschine-zu-Maschine-Kommunikation. Und die Frage an Herrn Wetzling bezieht sich darauf, dass es ja im Rahmen der sogenannten Eignungsprüfungen auch personenbezogene Daten gibt, die erhoben werden, und die dürfen vom BND auch an die Bundeswehr weitergegeben werden. Und die militärische Aufklärung des BND für die Bundeswehr selber wird im Gesetzentwurf zwar ja, erwähnt, bleibt aber weitgehend oder gar vollständig unkontrolliert. Und deshalb möchte ich Sie gerne fragen, welche Defizite bestehen denn aus Ihrer Sicht zu den Regelungen oder bei den Regelungen zur Zusammenarbeit von BND und Bundeswehr, weil Sie in Ihrer Stellungnahme sogar sprechen von der Möglichkeit eines inländischen Ringtausches zwischen BND und Bundeswehr, der durch Kontrollbefugnisse eingehegt werden müsse. Und könnten Sie das noch mal erläutern, was Sie damit meinen?
Herr Dr. Hahn, vielen Dank. Und jetzt noch Herr Dr. von Notz, bitte.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank, meine Damen und Herren Sachverständige, für die interessanten und differenzierten Stellungnahmen. We come a long way. Die Diskussion geht ja hier im Parlament schon länger. Ich darf an der Stelle sagen, dass es mich freut, dass hier jetzt von allen Seiten gesagt wird, dass es ganz offenkundig hohen Reformbedarf gibt. Wenn ich überlege, wie wir das diskutiert haben hier im Deutschen Bundestag nach dem Untersuchungsausschuss NSA und mir die schrillen Töne angehört habe, wie unmöglich es sei und was man hier alles fordern würde und den großkoalitionären Gesetzesentwurf nicht anerkennen würde, dann finde ich das sehr positiv, dass das jetzt so einhellig gesehen wird und der Bundesverfassungsgerichtsentscheidung sei Dank. Ich habe zwei Fragen an Frau Professorin Markert. Und zwar zuerst noch mal auf die zwei Punkte, die Sie schon angeschnitten haben. Aber es interessiert mich noch mal etwas differenzierter, mit mehr Zeit sozusagen. Erst mal die Frage, Sie haben ja darauf hingewiesen, dass der Zeitdruck hoch ist. Und das ist ja auch unbestritten so, dass hier aber hochproblematische Befugniserweiterungen reingestrickt werden, die meiner Ansicht nach diesen notwendigen Gesetzesprozess vergiften. Und vielleicht können Sie das noch mal genau ausbuchstabieren, um was es da geht und warum das offenkundig verfassungsrechtlich hochproblematisch ist. Und die zweite Frage ist, die, glaube ich, viele Mitglieder des Parlamentarischen Kontrollgremiums, die hier in der Runde sind, auch eint, die Frage, ob ausreichend meiner Ansicht nach der verfassungsrechtlichen Vorgabe gedient wird, dass die entscheidende Kontrolle der Nachrichtendienste durch das Parlament zu erfolgen hat und deswegen das Parlamentarische Kontrollgremium, ich sag mal, die Herrscherin aller Reusen sein sollte. Und ob das in diesem Gesetzesentwurf gewährleistet ist und wenn nicht, was man tun kann, damit das der Fall ist. Denn meiner Ansicht nach ist verfassungsrechtlich ganz klar geregelt, dass das so sein muss und dass hier keine Unklarheiten durch ein zusätzliches Gremium, das wir grundsätzlich begrüßen, geschaffen wird. Vielen Dank.
So, dann kommen wir jetzt zur Antwortrunde und beginnen mit Herrn Professor Dietrich.
Ja, vielen Dank. Zunächst zu Ihrer Frage, Frau Vorsitzende, also zur Frage nach ausreichender Kontrolle und Dokumentation. Nun, wenn wir uns einmal den Katalog in Paragraph 42 anschauen, wofür dieser unabhängige Kontrollrat so alles zuständig sein soll, dann ist das doch schon mal eine ganze Menge, auch erst recht im internationalen Vergleich, den ja Herr Wetzling schon einmal aufgemacht hat. Ja, tatsächlich gibt es einen zumindest Präzisierungsbedarf, was den Schutz von Vertraulichkeitsbeziehungen angeht. Da hat das Verfassungsgericht in seiner Entscheidung relativ klar gesagt, dass hier eine Ex-ante-Kontrolle vorzunehmen ist. Das konnte ich dem Gesetzentwurf nicht richtig entnehmen. Zumindest auch der Begründung nicht. Hier besteht meines Erachtens noch mal Präzisierungsbedarf. Im Übrigen sind die Dokumentationspflichten wirklich reichhaltig. Man kann vielleicht sogar sagen, ausufernd, wenn man allein schon mal den Paragraphen 23 sich anschaut, was alles dort in eine Anordnung aufzunehmen ist. Wenn wir das einmal mit der Rechtslage nach G10 vergleichen, dann ist hier also schon mal ein bedeutender Schritt getan. Zur Frage von Herrn Abgeordneten Kiesewetter, ob die Leistungsfähigkeit des Bundesnachrichtendienstes beeinträchtigt werden kann durch den Gesetzesentwurf. Nach meiner Auffassung tangiert der Gesetzesentwurf die Leistungsfähigkeit des Bundesnachrichtendienstes nicht. Das Verfassungsgericht hat in seiner Entscheidung ja sehr klargestellt, dass hier aufgrund der hohen Bedeutung der Auslandvermeldeaufklärung eine sehr niederschwellige Überwachung möglich ist. Das Verfassungsgericht hat deutlich gesagt, die Überwachung kann anlasslos passieren. Kompensatorisch hat der Gesetzesentwurf verfahrensrechtliche Sicherungen da drin. Die sind aber für den BND eigentlich auch nicht großartig etwas Neues. Das kennen die Juristinnen und Juristen aus dem Bundesnachrichtendienst schon aus dem Kontrollverfahren bei G10. Auch da gibt es eine Anordnung, die umgesetzt werden muss. Es wird in der Praxis entscheidend darauf ankommen, wie schnell sich Routinen zwischen dem Kontrollrat und dem Bundesnachrichtendienst entwickeln. Klar ist, aufgrund der hohen Bedeutung der Auslandvermeldeaufklärung für die Sicherheit der Bundesrepublik muss es hier sehr schnell zu einer guten Zusammenarbeit kommen. Vielen Dank.
Vielen herzlichen Dank. Dann Herr Professor Elicker, bitte.
Dankeschön. Also es war zunächst die Frage nach dem Vorschlag der FDP zur Errichtung eines parlamentarischen Nachrichtendienstbeauftragten, analog zum Wehrbeauftragten oder sonstigen unmittelbaren Parlamentsbeauftragten. Da sehe ich also keine entsprechende Intention oder Beauftragung durch die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Das Bundesverfassungsgericht hat gerade die parlamentarische Kontrolle von einer sogenannten unabhängigen Kontrolle ganz stark abgegrenzt. Es hat gesagt, dass die parlamentarische Kontrolle, insbesondere durch das parlamentarische Kontrollgremium, bestimmten parlamentarischen, parteipolitischen Bedingungen unterworfen ist, die es schwierig machen, hier wirklich dicht zu halten, sage ich mal so salopp. Man kennt die Situation, dass öfter mal zur Nutzbarmachung von parteipolitischen Vorteilen von einzelnen Mitgliedern offenkundig etwas durchgestochen wird an die Presse. Das kann ich jetzt nicht für das Parlamentarische Kontrollgremium des Bundestages nachweisen, aber in vielen PKKs der Länder ist es ganz gewiss in der Vergangenheit so gewesen. Von daher hat das Bundesverfassungsgericht ja auch die entsprechende Konsequenz gezogen und hat gesagt, wenn man wirklich Diskretion will und Geheimschutz will, darf man nicht alles an dieses parlamentarische Kontrollgremium geben. Das ist irgendwo natürlich ein Paradox. Ja. Das ist in gewisser Weise paradox, aber das ist die Feststellung des Bundesverfassungsgerichts. Dann haben wir die Vorschlagsrechte aus der Fraktion, was die Grünen vorgeschlagen haben. Naja, das ist halt so, wie bestellt man ein solches Gremium, wenn es recht unabhängig sein soll. Und ich lese also aus der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts halt schon mehr heraus als eine rein formal organisatorische Gewaltenteilung. Wir kennen ja bisher schon die Kreation von Richtern durch das Parlament. Das ist eigentlich ein eingeführter Vorgang. Gleichwohl sehe ich, dass das Gericht hier eine möglichst strenge Abgrenzung vom sonstigen Politikbetrieb hier offenbar im Auge hat, das Bundesverfassungsgericht. Und deswegen wäre dieses Vorschlagsrecht aus den Fraktionen heraus vielleicht eher nicht das, was es sich vorgestellt hat. Insbesondere, und damit gehe ich auch zur nächsten Frage über, das Vorschlagsrecht durch einen Gerichtspräsidenten, das beinhaltet natürlich auch eine personalrechtliche und überprüfbare Auswahlentscheidung. Und damit sind wir ganz klar im Bereich des Artikel 32 Absatz 2, auch wenn wir es hier mit einem Wahlamt letztendlich zu tun haben. Das ist ja etwas, was bei der Richterwahl schon bisher ganz normaler, ganz gewöhnlich Hand in Hand geht und also nicht beschritten wird. Aber in der konkreten Ausgestaltung finde ich es halt, wie auch schon das einige Kollegen gesagt haben, viel zu eng, dass man sagt, der Präsident des BGH oder der Generalbundesanwalt oder Generalbundesanwältin haben das Vorschlagsrecht und nur aus diesen Institutionen dürfen auch Richter dann in Betracht gezogen werden. Das ist etwas, was verfassungsrechtlich ganz gewiss nicht haltbar ist, insbesondere weil wir in der Verwaltungsgerichtsbarkeit und nicht nur auf der Bundesebene, sondern auch in den Oberverwaltungsgerichten etwa mit Sicherheit sehr, sehr kompetente Leute finden. Und es ist auch nicht begründbar, weshalb nur ein Bundesrichter die entsprechende Kompetenz haben sollte. Das wäre es vielleicht für diesmal.
So, dann kommen wir als nächstes zu Herrn Professor Gerditz.
Dankeschön, Frau Vorsitzende. Ich beginne mal gleich mit Ihrer Frage. Bedarf es neben dem neuen Aufbau des unabhängigen Kontrollrats auch eines begleitenden Ausbaus der parlamentarischen Kontrolle? Ich denke, dass das nach den Leitlinien, die das Bundesverfassungsgericht uns mitgegeben hat, nicht der Fall ist. Das Bundesverfassungsgericht wählt hier einen Begründungsansatz, der auch mich ehrlich gesagt überrascht hat, als ich die Entscheidung das erste Mal las. Nämlich, es kontrastiert sehr stark aus der Brille der Verhältnismäßigkeit zwischen den Möglichkeiten der parlamentarischen Kontrolle und einer abgeschirmten inneren Rechtskontrolle. Das können Sie aus Randnummer, ich habe es noch mal gerade rausgesucht, 298 des Urteils lesen. Da stellt das Gericht klar, der Informationsfluss in den parlamentarischen Raum und damit auch zum parlamentarischen Kontrollgremium kann indes aus Geheimhaltungsgründen grundsätzlich begrenzt werden. Und dann erläutert das Gericht näher, warum es aber einer im Prinzip unbegrenzten internen Kontrolle durch dieses neue Gremium bedarf. Das heißt, wenn man dem Gericht folgt, möchte es eigentlich eines erreichen, nämlich eine Optimierung der Kontrollintensität durch eine spezifische interne Rechtskontrolle, die gerade entpolitisiert sein soll, letzten Endes, das kann man so sagen, auf Kosten der parlamentarischen Kontrolle. Ob das Ganze klug angelegt ist oder nicht, darüber kann man streiten. Ich würde Herrn von Notz unmittelbar recht geben. Wir haben mit Artikel 45d Grundgesetz eine verfassungsunmittelbare Verankerung des parlamentarischen Kontrollgremiums. Dass das Bundesverfassungsgericht hier ein Organ, ich sag mal, dass es aus der Verhältnismäßigkeit mit reichlich freimütiger Deduktion selbst erfunden hat, über ein verfassungsrechtlich unmittelbar verankertes Gremium stellt, ist, was die Qualität der Dogmatik angeht, zweifelhaft. Nur, wir müssen mit diesem Urteil jetzt leben und in diesem Urteil angelegt ist im Grunde genommen eine Zurückhaltung bei der parlamentarischen Kontrolle und einer Optimierung der internen Kontrolle. Mit diesem Kontrollkonzept, was ganz strikt auch auf eine Abschirmung dieses internen unabhängigen Kontrollrats ausgerichtet ist, wäre es jetzt auch nicht vereinbar, zum Beispiel den unabhängigen Kontrollrat als solchen der Kontrolle durchs parlamentarische Kontrollgremium zu unterwerfen. Das ist eine Frage, die der Entwurf bisher nicht geregelt hat, die er aber vielleicht klarstellend regeln sollte. Das Verhältnis PKGR und UKR ist nämlich weitgehend offen geblieben. Wenn man sich Artikel 45d Grundgesetz ansieht, könnte man durchaus auf die Idee kommen zu sagen, das, was das der unabhängige Kontrollrat macht, könnte man im Einzelnen als eine Kontrolle als nachrichtendienstliche Tätigkeit ansehen, weil dieser Kontrollrat ja auch in die Anordnungen mit einbezogen ist und sich nicht nur auf eine nachträgliche Kontrolle beschränkt. Wenn man das so verstehen würde, würde das ganze Konzept des Bundesverfassungsgerichts leerlaufen, weil dann haben wir ein neues Kontrollorgan, das wird aber nicht abgeschirmt, sondern wird letzten Endes wieder denselben Kontrollmechanismen unterworfen, die wir schon bisher hatten. Das Gericht hat dieses Konzept aber, ob zu Recht oder zu Unrecht, explizit zurückgewiesen. Also würde ich auf einen Ausbau der parlamentarischen Kontrolle hier bewusst verzichten und das aber auch noch deutlicher klarstellen, dass nicht das PKGR am Ende beim UKR die Akten anfordert und sagt, wir wollen mal gucken, ob ihr eure Kontrollaufgabe ordnungsgemäß im Einzelfall erledigt. Herr Kiesewetter, kurz zu Ihrer Frage auch noch, wird die Umsetzung die Leistungsfähigkeit des BND beeinträchtigen? Ich denke, bei einer mittelfristigen Reformperspektive nein. Das Allermeiste, Herr Dietrich hat es gerade schon gesagt, was jetzt hier ansteht für die Auslandfernmeldeüberwachung, ist ja längst bekannt für den ganzen Bereich des G10. Dort haben sich auch Routinen der Kontrolle etabliert. Es bestehen interne Prozessualisierungen, wie man etwa mit Selektoren umgeht, wie die juristische Prüfung erfolgt. Das alles funktioniert ja eigentlich gut und was wahnsinnig Neues wird an den BND nicht herangetragen. Die mit den Neuregelungen einhergehende Bürokratisierung, ja gut, ist eben die Last, die mit rechtsstaatlicher Kontrolle und Transparenz ein Stück weit immer verbunden ist. Ich glaube aber, dass mit den Strukturen, die dieses Gesetz jetzt so vorsieht, auch der BND gut sein Auskommen finden wird. Wenn er am Ende dann, ich sag mal, juristisch auf solideren Boden steht und sich darauf verweisen kann, auf die rechtsstaatliche Einhegung und effektive Kontrollstrukturen, die sich hoffentlich bald eingespielt haben, ist auch der Bundesnachrichtendienst auf der rechtsstaatlich sicheren Seite und auch das ist eine Erleichterung der Arbeit. Ich hätte also keine Bedenken, dass der Dienst mit dem Neuregelungswerk zurechtkommen wird. Vielen Dank.
Ja, vielen herzlichen Dank. Dann Herr Dr. Garcias, bitte.
Vielen Dank, Frau Präsidentin. Zu den beiden Fragen des Abgeordneten Thomé. Zunächst zu der ersten Frage, zu § 19 Absatz 4, die Befugnis zum staatlichen Hacking. Also so, diese Befugnis, meine ich, muss man sehr kritisch bewerten. Sie soll einen Zugriff auf Bestands-, Verkehrs- und Inhaltsdaten ja ermöglichen. Und das Problem sehe ich in zweierlei Hinsicht. Zum einen, Herr Thomé, ist es tatsächlich so, wenn man sich den Anwendungsbereich anschaut, dieser Vorschrift, also der 19 Absatz 6 verweist ja auf § 19 Absatz 1. Und dort ersehen wir, dass der Anwendungsbereich etwa mal 1 die politische Unterrichtung der Bundesregierung ist, also ein sehr, sehr weit gefasster Bereich. Erst die Nummer 2 wird eingeschränkt. In diesem Umfang ist staatliches Hacking zulässig oder soll es zulässig sein. Das geht sehr, sehr weit und würde, weil es eben keine Einschränkungen vorsieht, auch, wie Sie es eben gesagt haben, ein Ausspähen unter Freunden de jure ermöglichen. Ein Problem sehe ich vor allem aber auch in einer anderen Hinsicht, nämlich dass diese Befugnis eben alle Diensteanbieter erfasst, also auch etwa solche, nehmen wir mal Amazon, Apple, Google, Dienste, die Sie alle kennen und vielleicht sogar auch selber nutzen. Ja, und damit führt ein staatliches Hacking in diesem Bereich im Ausland letztlich dazu, dass auch Bundesbürger betroffen sein können. Da sehe ich ein ganz besonderes Problem darin und meine, dass man hier in jedem Falle beschränken sollte. Der reine Verweis auf § 19 Absatz 1 erscheint mir zu weit, wenn man an der Vorschrift dem Grunde nach festhalten möchte. Zur zweiten Frage, Part 55 Absatz 2 Nummer 1 und dort der Umstand, was der Verfügungsgewalt des BNDs obliegt. Hier muss man, meine ich, sehr, sehr vorsichtig sein und aufpassen, dass nicht durch die Hintertüre doch die Third-Party-Rule eingeführt wird. Diejenigen von Ihnen, die bei der mündlichen Verhandlung in Karlsruhe im Januar 2020 waren, an den zwei Tagen, erinnern sich ja vielleicht an den mündlichen Bericht von Frau Dr. Cirena, dem damaligen Mitglied des unabhängigen Gremiums. Und sie berichtete sehr eindrücklich, wie ich finde, darüber, das ist nicht in vollem Umfang in den Urteilsgründen eingeflossen, aber sie berichtete sehr eindrücklich von den Schwierigkeiten, die das unabhängige Gremium hatte in der Auslegung der Fragen, was es darf und was es nicht darf, weniger mit dem BND als vielmehr mit dem Bundeskanzleramt. Wenn man solche Regelungen schafft, wie den in Paragraphen 55 Absatz 2 Nummer 1, ist das, wenn Sie wollen, geradezu ein Einfallstor dazu, dass es nicht nur Streitigkeiten gibt, sondern am Ende des Tages ein Standpunkt eingenommen wird von dem BND, unterstützt auch von dem Kanzleramt, welche Daten nun seiner reinen Verfügungsgewalt unterliegen und welche nicht. Ein weiteres Beispiel, Sie haben, Herr Thomé, nur Paragraph 55 Absatz 2 genannt. Wenn man etwa eine Vorschrift weitergeht, Paragraph 56 Absatz 3, die Regelung, die den Zutritt und den Zugang des UKR selbst regelt, ist auch paradigmatisch dafür, dass es systemisch, wie ich finde, falsch ist, es dem BND selbst zu überlassen, welche Kontrolle erforderlich ist. Das sollte das UKR selbst bestimmen. Also auch an diesen Stellen rate ich dringend zu einem Nachjustieren an. Ein weiteres Beispiel dafür, also für Probleme, die quasi schon jetzt geschaffen werden, sehe ich etwa darin, dass die Anbindung UKRs an das Bundeskanzleramt in meinen Augen zu eng ist, besorgniserregend eng, etwa auch im Hinblick darauf, dass UKR Personalverwaltung, Personalwirtschaft an das Bundeskanzleramt übertragen darf. Hier hat meine Sachverständigenkollegin Frau Professorin Markert ganz richtig darauf hingewiesen, allein schon, jedenfalls in der Anfangsphase, ist ja ganz fest damit zu rechnen, dass man auf diese Organisationsstrukturen zurückgreift. Und auch hier, glaube ich, würde das zu Ineffizienzen führen, was die wirksame Kontrolle anbelangt. So viel vielleicht für den Moment.
So, vielen Dank. Dann Herr Landefeld, bitte.
Ja. Ja, vielen Dank für die Frage von Herrn Hahn über die Aufhebung des Personenbezugs von Verkehrsdaten durch Gesetz. Die gesetzliche Fiktion der Aufhebung des Personenbezugs in Paragraph 26 für Verkehrsdaten sehe ich als äußerst problematisch. Es gilt eigentlich auch für Inhaltsdaten durch die Streichung des Wortes Informationen in Paragraph 10 bis 18. Derzeit würden diese Normen in der Praxis millionenfach Lebenssachverhalte erfassen. Denn das automatisierte Informationsaustausch oder Informationsaustausch zwischen einer Person mit einem Informationssystem ist eigentlich die Regel heute. Wir haben Informationsbeschaffung im Internet, Online-Banking, Zahlungen, Hotelbuchung, Navigationssysteme oder GPS- und Bewegungsdaten von Mobilgeräten, die alle einen direkten Personenbezug aufweisen, aber nach dieser Regelung eben das nicht mehr hätten. Die im Gesetzentwurf vorgesehene Regelung und die Anwendung dieser gesetzlichen Ermächtigung ermöglicht dann zukünftig eine Überwachung des Kommunikationsverhaltens nebst Bewegungsprofilen, Finanztransaktionen und Bewegungsdaten von Personen im In- und Ausland. Und das ist auch das erklärte Ziel des Kanzleramtes, hier kommt ja der Entwurf her, mit dieser Regelung. Der BND hat diese bereits gelebte Praxis bereits vor dem Verfassungsgericht dargelegt und wurde vom BFDI im Rahmen von Prüfungen dafür gerügt. Das ist in den Protokollen vom Verfassungsgericht einzusehen. Wie dort dargelegt, gilt nach dessen Definition der Schutzbereich des Artikels 10 GG nur für Kommunikation zwischen Personen, nicht für Kommunikation zwischen Personen und Geräten oder von automatisierte Kommunikation von Geräten untereinander. Im Ergebnis wäre der BND hinsichtlich personenbezogener Verkehrsdaten keine praktisch wirksamen Grenzen oder Beschränkungen bezüglich einer Erhebung, Speicherung und Weiterverarbeitung von Verkehrsdaten im In- und Ausland gesetzt. Die Regelungen von 26 Absatz 3 Satz 2 Nummer 1 und 4 sind daher aus meiner Sicht zu streichen, damit nicht per gesetzlich fingierter Neudefinition der Personenbezug entfällt. Der geplante Schutz, der ja da in 26 Absatz 3 Satz 2 Nummer 2 drin ist, der ist dysfunktional und unwirksam, denn eine Anonymisierung, wie darin vorgesehen, ist in technischer Hinsicht unmöglich, solange auch nur ein Kommunikationsteilnehmer und ein weiteres eindeutiges Merkmal der Kommunikation bekannt sind. Eine derartige Anonymisierung ist durch eine einfache Datenkorrelation mit Daten, die ich irgendwo anders finden kann, jederzeit wieder aufhebbar und zu finden. Praktisch würde das auch eine Umgehung der Erfordernisse einer G10-Anordnung zur Verarbeitung personenbezogener Verkehrsdaten von deutschen und inländischen juristischen Personen oder sich im Bundesgebiet aufhaltenden Personen darstellen. Denn ohne effektive Anonymisierung kann man so einen Schutz nicht gewährleisten. Es gilt also nicht, das Problem besteht also nicht nur für Maschine-zu-Maschine-Kommunikation, sondern eben grundsätzlich auch für alle Formen von Verkehrsdaten. Wenn man die Anonymisierung, die hier angedacht ist, wieder aufheben kann, dass das nicht funktioniert, haben wir ja auch schon im Veras-Urteil gesehen, dass eben hier die Methoden, die angewandt werden, und eben man möchte ja gerade, dass die Kommunikation weiter korreliert werden kann mit anderen, um eben diesen Bezug im Zweifelsfall wieder aufheben zu können, aber dann funktioniert das halt nicht. Danke.
Herr Professor Löffelmann, bitte.
Vielen Dank für Ihre Frage, Herr Grötsch. Ich komme mal zur ersten Teilfrage. Ausreichender Schutz von Vertraulichkeitsbeziehungen. Sie legen hier natürlich den Finger in die Wunde. Der Paragraph 53 StPO ist eine auf ganz spezifische Erfordernisse des Strafverfahrens zugeschnittene Norm, die im Übrigen auch sehr stark umkämpft ist. Wenn man da mal reinschaut, da finden sich eine Vielzahl von Berufen, von den Hebammen über Berater in Betäubungsmittelstellen, angefangen bis hin zu den Rechtsanwälten. Diese Norm soll nun eine Problematik lösen, die im Ausland stattfindet. Das kann im Grunde genommen nicht funktionieren. Das Bundesverfassungsgericht hat einmal vor geraumer Zeit in den 70er Jahren gesagt, was ist eigentlich die Voraussetzung dafür, um eine Person in den Genuss dieses Privilegs eines Zeugnisverweigerungsrechts kommen zu lassen. Es ist ein klar umrissenes Berufsbild, aber gerade daran fehlt es halt hier. Und ich glaube, es ist nicht von ungefähr, dass das Bundesverfassungsgericht deshalb, ich habe es gerade noch mal nachgelesen, in Randnummer 196 der Entscheidung auf die grundrechtliche Dimension des Schutzes von Vertrauensbeziehungen abstellt und formuliert, der Schutz könne beschränkt werden auf solche Personen, die tatsächlich schutzwürdig sind, deren Tätigkeit also durch Freiheit und Unabhängigkeit gekennzeichnet ist, die den besonderen grundrechtlichen Schutz dieser Institutionen rechtfertigen. Maßgeblich sind insoweit die sich aus den Grundrechten des Grundgesetzes ergebenden Wertentscheidungen. Das ist also ein viel weiterer Rahmen. Und die Problematik betrifft auch nicht nur Journalisten, sondern auch für Rechtsanwälte oder Geistliche ergeben sich sicher im Ausland andere Kriterien, die deren Schutz rechtfertigen. Also ich denke, man würde insgesamt der Problematik besser gerecht werden, wenn man sich hier enger an die Formulierung des Bundesverfassungsgerichts anlehnt. Ich habe jetzt mal aus der Lameng versucht zu formulieren, solche Personen, die dem besonderen berufsbezogenen Schutz des Grundgesetzes unterfallen, beispielsweise, könnte man so formulieren. Das könnte man dann in einer Dienstvorschrift des Dienstes näher ausbuchstabieren. Soweit ich das beurteilen kann, ist der Umgang der Mitarbeiter des Dienstes gerade mit solchen heiklen Konstellationen auch aktuell schon sehr verantwortungsbewusst. Die Leute wünschen sich möglichst klare Regeln, aber diese Klarheit, die kann meines Erachtens nicht in der notwendigen Ausdifferenziertheit in dem Gesetz geschaffen werden. Zu Ihrer zweiten Teilfrage. Ja, das Bundesverfassungsgericht fordert zwei Komponenten für die Besetzung des unabhängigen Kontrollrats, nämlich einerseits fachliche Qualifikation, andererseits Unabhängigkeit. Die fachliche Qualifikation, das erklärt sich von selbst. Was die Unabhängigkeit anbelangt, denke ich, kann man hier schon eine gewisse Schwäche der Entscheidung sehen. Denn ich spreche hier auch gern als ehemaliger Richter, also Unabhängigkeit resultiert aus dem Amt und nicht aus einer langjährigen, vielleicht wie der Gesetzentwurf formuliert, bis zu 20-jährigen Berufserfahrung. Also um es mal ganz zugespitzt zu formulieren, niemand würde einem Richter des Bundesverfassungsgerichts fachliche Kompetenz oder Unabhängigkeit absprechen, nur weil er über einen akademischen Hintergrund verfügt. Das wäre lächerlich. Und deshalb denke ich, gibt es hier einen weiteren Spielraum als der
Gesetzentwurf es vorsieht. Natürlich könnten das auch Richter des Bundesverwaltungsgerichts sein. Ich kann mir auch vorstellen, dass Mitarbeiter des Bundesbeauftragten für den Datenschutz eine solche Rolle einnehmen, die eben zur Befähigung über das Richteramt verfügen, sofern sie natürlich nicht gleichzeitig weiter beim BFDI tätig sind. Ich glaube, sie würden sogar sehr gut fündig werden bei den höheren Instanzgerichten, bei den Oberlandesgerichten beispielsweise, wo viel Fachkompetenz vorhanden ist und wo sie nicht so leicht in die Problematik kommen, dass sich der Pool der Kandidaten so stark verengt, weil es zu wenige Interessenten gibt, dass sie letztlich im parlamentarischen Kontrollgremium gar keine echte Wahl treffen können. Und da steckt ja durchaus ein verfassungsrechtliches Problem drin, denn eine Wahl setzt nach meinem Verständnis Alternativen voraus. Gut, ich denke, damit kann ich es beenden
lassen. Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Professor Löffelmann. Jetzt kommen wir zur Frau Professor Markert.
Ja, vielen Dank, Herr von Notz. Sie hatten ja nach zwei Dingen gefragt. Einmal zu der Befugniserweiterung und dann zur parlamentarischen Kontrolle. Bei der Befugniserweiterung auf die Möglichkeit der Hackbacks und der Online-Durchsuchung im Ausland sehe ich in der Tat massive verfassungsrechtliche wie völkerrechtliche Bedenken. Zunächst fand ich es sehr interessant, dass wir vor der Bundesverfassungsgerichtsentscheidung vom BND immer wieder gehört hätten, so eine Rechtsgrundlage für Maßnahmen im Ausland, das ginge gar nicht, das wäre nämlich ein Übergriff in ausländische Souveränität. Jetzt wissen wir vom Bundesverfassungsgericht, das stimmt nicht. Das haben viele auch schon vorher gesagt. Und jetzt soll es aber in der Befugnis sogar noch eine Befugnis geben für die wirklich problematischen Eingriffe in informationstechnische Systeme im Ausland. Also da, finde ich, wird es langsam mindestens diplomatisch, vielleicht aber sogar auch schon völkerrechtlich wirklich problematisch, wenn da Eingriffe passieren und eben nicht nur gespäht wird oder sozusagen abgehört wird. Das fällt natürlich, wie auch in Deutschland, in den Anwendungsbereich des sogenannten Computergrundrechts, Artikel 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 1 Absatz 1. Das ist das Grundrecht auf Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme. Das Bundesverfassungsgericht hat ja in seinem Urteil ganz eindeutig gesagt, die Grundrechte gelten erstmal alle grundsätzlich auch im Ausland für ausländische Personen. Und nur die Reichweite und so weiter in Schutzintensität, das kann dann variieren, hat auch gesagt, die Schutzdimension, hat aber eben auch sehr deutlich betont, insbesondere die Abwehrdimension, da ist es vielleicht am einfachsten. Das wäre ja jetzt hier auch die Grundrechtsdimension, die betroffen wäre. Das ist übrigens natürlich auch ein Grundrecht, das der Gesetzgeber nicht zitiert hat in der Vorschrift. Also wir finden wirklich nur Artikel 10, weil das ist nur wirklich ganz eindeutig gerügt worden. Artikel 5 fehlt. Es fehlt aber eben auch Artikel 2.1.1. Die Probleme, die da dranhängen an diesen Maßnahmen, haben, glaube ich, meine Kollegen Sachverständigen auch schon ganz gut benannt. Übergriffe drohen auch in die Daten von Personen, die von sogenannte G10-Verkehre, die davon betroffen sind, also deutsche Staatsangehörige, Personen in Deutschland und hier auch dauerhaft aufenthältige Personen. Es droht außerdem bei den sogenannten Zero-Day-Exploits, also bei der Nutzung von Sicherheitslücken, um sich einzuhacken in bestimmte Systeme, dass die nicht rechtzeitig offengelegt und dann eben auch adressiert werden können. Das ist dann nicht nur eine Gefahr für die Person, die abgehört wird, sondern auch für alle anderen Personen, die diese Systeme nutzen und dann von zum Beispiel privaten Hacks oder auch den Hacks ausländischer Sicherheitsdienste, Nachrichtendienste betroffen sein können. Also da sehe ich wirklich massive verfassungsrechtliche Bedenken und ich halte es für extrem gefährlich, das jetzt mal eben schnell mit zu verabschieden, wenn man sagt, wir machen jetzt nur das Nötigste. Das ist wirklich nicht das Nötigste. Kontrolle von Seiten des Parlaments, das ist ja leider im Bundesverfassungsgerichtsurteil nur sehr wenig herausgehoben worden, also ist genannt worden natürlich. Es ist leider im Gesetzentwurf dann völlig vernachlässigt worden. Da sieht man wieder, wenn das Bundesverfassungsgericht es nicht reinschreibt, dann wird es auch nicht gemacht. Alle, die meckern, das Bundesverfassungsgericht sei Ersatzgesetzgeber, hier sieht man, warum sie so ausführlich in diesem Urteil die Vorgaben gemacht haben. Die Vorgaben enthält aber inzwischen Gott sei Dank seit 2009 ja Artikel 45d Grundgesetz und der erfordert natürlich auch, dass die parlamentarische Kontrolle entsprechend effektiv sein muss. Insofern das, was das Bundesverfassungsgericht aus den Grundrechten für die Rechtskontrolle ableitet und sagt, das muss entsprechend effektiv sein, personell, sächlich, von den Befugnissen her und so weiter, das gilt natürlich auch für die parlamentarische Kontrolle. Und der Gesetzentwurf, also das PKGAG, wird ja leider überhaupt nicht angegangen in den verschiedenen Gesetzen, die hier reformiert werden. Was das BND-Gesetz selber vorsehen soll, sind sechsmonatige Berichtspflichten. Die haben wir auch jetzt schon. Also das ist wirklich keine Verbesserung der Rechtslage. Und was wirklich bedenklich ist, das habe ich ja auch eben schon angesprochen eingangs, dass hier Sanktionsmöglichkeiten für Fehlinformationen, Falschaussagen einfach vollständig fehlen. Also wie man das jetzt nur genau ausgestaltet, von mir aus gibt es vielleicht ein bisschen Spielraum, ob man jetzt alles ins Strafrecht reinverlegen muss. Aber es kann nicht sein, dass das völlig unsanktioniert bleibt, wenn die parlamentarische Kontrolle in diesem wirklich der Geheimhaltung verpflichteten Gremium offen belogen wird. Das geht nicht. Und in der Praxis, das ist ja im Antrag der Grünen auch sehr deutlich geworden, hat der ständige Bevollmächtigte die Situation sicherlich verbessert durch den personellen Unterbau, der jetzt die parlamentarische Arbeit da unterstützt. Aber es gibt natürlich trotzdem noch Probleme, wenn zum Beispiel die Mitarbeitenden nicht mit in die Sitzungen kommen können, wenn mal die Abgeordnete selber verhindert ist, dass man immer dann sozusagen noch die Rücksprache im eigenen Stab hat. Das sind einfach zeitliche Einbußen, die problematisch sind und die effiziente Kontrolle für die ganzen Gremien, die dieses PKGR ja kontrolliert, einfach unterminiert. Elektronische Akten wären da noch zu nennen, Rücksprachemöglichkeiten mit der Fraktion. Ich halte das gerade angesichts dessen, dass die Rechtskontrolle ja viel von dem abdeckt, was nochmal der besonderen Geheimhaltung bedarf, jetzt für auch ein Zeichen, dass dann die parlamentarische Kontrolle eben auch vielleicht in der Geheimhaltung etwas abgestuft sein kann gegenüber der Rechtskontrolle. Und das ermöglicht dann vielleicht auch ein bisschen den Ausbau. Unerwähnt gelassen habe ich im Eingangsstatement nochmal die parlamentarische Kontrolle durch Untersuchungsausschüsse. Da erweist sich die Einstufungspraxis mit vertraulichen Sachen als großes Problem in der Praxis. Das wäre sicherlich auch was, wenn man noch mal, das ist ja gerade jetzt quasi versprochen worden, dass es in der nächsten Legislaturperiode noch mal eine richtig schöne große Reform geben soll, dann sollte man vielleicht auch da noch mal eine Kontrollmöglichkeit einführen. Danke.
So, Herr Dr. Wetzling, bitte.
Ja, vielen Dank für die beiden Fragen, die an mich gerichtet wurden. Ich fange mal an mit Herrn Grötsch und dem Whistleblower-Schutz. Also da denke ich auch, dass eine zentrale Möglichkeit gegeben werden sollte, auf Missstände hinzuweisen. Und wenn man als Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienst weiß, dass man auch sich an das PKGR namentlich wenden kann, dann ist das vielleicht auch eine Motivationsquelle für derartige Mitarbeiter, dass sie wissen, dass deren Meinung auch geschätzt wird und dann trotzdem im Rahmen des Geheimschutzes auch zu Veränderungen führen kann. Und das kann man natürlich dann auch im Einklang bringen mit europäischen Direktiven, die diesbezüglich auch die Stärkung des Whistleblower-Schutzes gefordert haben. Auf die Frage von Herrn Dr. Hahn bezüglich der privilegierten Zusammenarbeit des Bundesnachrichtendienstes mit den Dienststellen im Bereich des Bundesverteidigungsministeriums habe ich mich, wie Herr Löffelmann schon anfangs gesagt hatte, auch mit diesem schwierigen Katalog dieser Gesetzgebung befasst und mir auch noch mal die Antworten der Bundesregierung zu den kleinen Anfragen, die von der Bundestagsfraktion der Grünen eingereicht wurden, angeschaut. Und da würde ich ganz gerne jetzt wie folgt darauf eingehen. Und zwar im Rahmen der privilegierten Zusammenarbeit zwischen dem BND und der Bundeswehr wird im vorliegenden Gesetzentwurf die ohnehin schon unzureichend gefasste Ausnahme vom Grundsatz, dass der BND die Erhebung von personenbezogenen Inhaltsdaten nur anhand von Suchbegriffen durchführen kann, die Eignungsprüfung nach 24 Jahren darstellt, um eine weitere Ausnahme vom Grundsatz gemäß 24 Absatz 5, dass die erhobene Daten nur zum Zweck der Eignungsprüfung verwendet werden. Das ist nämlich der Fall, weil gemäß 24 Absatz 7 Nummer 2 soll die Übermittlung der im Rahmen der Eignungsprüfung erhobenen personenbezogenen Daten an die Bundeswehr auch automatisiert und ohne eine umfassende Kennzeichnungspflicht beim BND möglich sein. So. Ich denke, auf jeden Fall ist es klar, dass auch der Bundesnachrichtendienst eine wichtige Aufgabe hat für die Sicherstellung des Mandats der Bundeswehr und dass da Kooperation auch möglich sein soll. Nur ist es halt so, dass die Kombination aus automatisierter und kennzeichnungsfreier Weiterleitung von Daten aus der Eignungsprüfung, der weit gefassten Erlaubnis des Führens gemeinsamer Dateien sowie dem fehlenden Ausschluss von Kettenverlängerungen dieser Dateien, der deutlich geringeren Kontrolldichte der Datenverarbeitung beim militärischen Nachrichtenwesen zu einer Lage führen, dass man zumindest darüber nachdenken kann, ob man nicht von unterschiedlichen Kontrolldichten profitiert. Wenn man jetzt weiß, wie die Rechtskontrolle im Rahmen des Bundesnachrichtendienstes relativ stark gefasst ist, aber auch beim Verteidigungsbereich des militärischen Nachrichtendienstwesens, das ging ja auch aus der Antwort der Bundesregierung hervor, da gibt es natürlich Möglichkeiten, auch den Verteidigungsausschuss als Untersuchungsausschuss zu benennen. Aber ich möchte noch mal daran erinnern, was in Kanada jetzt gemacht wurde. Und da ist es so, dass ein Organ geschaffen wurde, das nennt sich NCERA, genau aus dem Grund, was die fragmentierte Landschaft der Kontrollorgane wurde dahingehend aufgebrochen und ersetzt mit einem horizontalen, vertieften und interbehördlichen Prüfauftrag. Und ich würde das einfach mal zur Disposition stellen, dass das auch, wie gesagt, in meiner Stellungnahme gehe ich da tiefer drauf ein, auch in der Konvention 108 Plus des Europarates viel gefordert wird, dass die ganzheitliche Prüfung des aller nachrichtendienstlichen Tätigkeiten und nicht nur die der drei Nachrichtendienste des Bundes einer einheitlichen und ähnlichen Kontrolldichte unterliegen soll. Und wenn dem nicht der Fall ist, muss man ja nicht einem was Böses unterstellen, aber dann ist zumindest eine Möglichkeit gegeben, dass man von unterschiedlichen Kontrolldichten profitieren kann. Und das könnte der Gesetzgeber meines Erachtens adressieren. Vielen Dank.
So, mit Blick auf die Zeit können wir noch eine Frage pro Fraktion machen. Dann hätte ich vorab auch noch eine Frage in aller Kürze auch an Herrn Professor Gerditz. Können Sie uns vielleicht mal einordnen, wie sehen Sie unser BND-Gesetz jetzt im internationalen Vergleich, wenn man jetzt Kontrollmodelle im Ausland betrachtet? Haben wir da eine Vorbildfunktion? Sind wir da hinten nach oder wie bewerten Sie das? So, dann Herr Kiesewetter, bitte.
Ja, herzlichen Dank. Ich bin da ganz bei den Kollegen von Notz und Grötsch, was die Verstärkung der parlamentarischen Kontrolle angeht. Und daher meine abschließende Frage an Herrn Professor Meinl. Wie beurteilen Sie die Kontrolltiefe und Entwicklungsmöglichkeiten des unabhängigen Kontrollrats für die künftige Ausgestaltung der Kontrolle der Nachrichtendienste? Und insbesondere, welche exponiertere Stellung muss hier bei dem PKGR bei der Kontrolle des UKR zukommen? Nicht nur Stichwort 45G, sondern mit Blick, wie es hier in Teilen auch von den Gutachtern angedeutet wurde, von den Sachverständigen, mit Blick auf die gesamte Frage der gezielten Nachfrage bzw. der Geschäftsordnung, der Verfahrensordnung, der Auswahlfragen. Gegebenenfalls gibt es da ja auch Best Practice von Partnern. Vielen Dank.
So, jetzt schaue ich zu Herrn Dr. Wirth. Haben Sie noch eine Frage?
Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch für die Antworten. Ich hätte noch eine Frage an Professor Elika hinsichtlich des Verfahrensrechts. Derzeit ist wohl noch zu bemängeln, dass ein gerichtsinterliches Kontrollgremium ein verfahrensrechtliches Defizit besteht. Wie sehen Sie das bitte?
So, dann Herr Grötsch, bitte.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich habe noch eine Frage an Herrn Gerditz und Herrn Löffelmann. Und zwar stellen wir in unserer Arbeit im PKGR regelmäßig fest, dass uns für eine effektive Kontrolle der Nachrichtendienste der inhaltliche Austausch etwa mit der G10-Kommission oder auch anderen Kontrollorganen fehlt. Wir geraten als Gremium dadurch auch immer in Situationen, auf die wir gut verzichten könnten, wenn ich das sagen darf. Sprechen denn aus Ihrer Sicht, Herr Gerditz und Herr Löffelmann, verfassungsrechtliche, datenschutzrechtliche oder tatsächliche Gründe?
Eine Frage an einen Sachverständigen, bitte, Herr Grötsch.
Dann entscheide ich mich für Herrn Löffelmann, Frau Vorsitzende. Herr Löffelmann, sprechen aus Ihrer Sicht verfassungsrechtliche, datenschutzrechtliche oder tatsächliche Gründe gegen einen regelmäßigen inhaltlichen Austausch des PKGR mit den anderen Kontrollorganen, wie etwa der G10-Kommission, jetzt dann neu dem UKR oder dem BFDI? Mit Austausch meine ich ausdrücklich nicht Berichtspflichten gegenüber dem PKGR, sondern den Austausch über konkrete Fälle.
So, Herr Strasser, bitte.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich hätte eine abschließende Frage an Herrn Dr. Gazeas. Sie haben in Ihrem Statement ja relativ deutlich gemacht, dass dieser Gesetzentwurf in der Form das wirkliche minimale Ziel der Umsetzung des Verfassungsgerichtsurteils ist, mit wirklich verfassungsbedenklichen Elementen. Das heißt ja aber nicht, dass es bei der parlamentarischen Kontrolle alles soweit okay sei. Da würde mich noch mal Ihre Einschätzung interessieren. Wir hatten vor wenigen Wochen in einem anderen Verfahren vom Bundesverfassungsgericht relativ deutlich ein Sondervotum des Verfassungsrichters Müller gehabt, der klar gemacht hat, dass wenn die Gesetzeslage so bleibt, wie sie jetzt ist, ganze Bereiche der parlamentarischen Kontrolle von Nachrichtendiensten entzogen werden. Da ging es um den Einsatz von V-Leuten. Wir haben jetzt ja einen Gesetzentwurf vorgelegt als FDP-Fraktion zur Einführung eines parlamentarischen Nachrichtendienstbeauftragten, der als Hilfsorgan des PKGR und des Parlaments insgesamt agieren soll im Bereich der präventiven Kontrolle. Wie ist Ihre Einschätzung zu diesem Gesetzentwurf? Und insbesondere, was wären jetzt erste Schritte, die man einleiten könnte, um die parlamentarische Kontrolle von Nachrichtendiensten deutlich zu verbessern? Vielen Dank.
Ups. Herr Dr. Hahn, bitte.
Ja, ich hätte noch eine Frage an Frau Professor Markert. Wir haben ja die Situation, dass Abweichen von der sonstigen Detailliertheit in den Bestimmungen sich der Gesetzentwurf oder der Entwurf, der jetzt vorliegt, zu Maßnahmen der Auslandfernmeldeaufklärung, die nicht vom Territorium der Bundesrepublik ausgeführt werden, ja, geradezu ausschweigt. Dort eine riesige Lücke ist. Es entsteht der Eindruck, dass dort etwas nicht geregelt wird, das auszufüllen, dann dem BND komplett allein überlassen bleiben soll. Jedenfalls unterliegen Operationen, die der BND allein oder in Kooperation mit ausländischen Nachrichtendiensten im Ausland durchführt, keinerlei Kontrollbestimmungen. Die vorgesehenen Kontrollpraktiken beziehen sich allein auf Überwachungsmaßnahmen, die der BND auf deutschem Hoheitsgebiet ausführt. Könnten Sie bitte sagen, wie Sie diese Auslassung oder diese Gesetzeslücke bewerten, insbesondere auch vor dem Hintergrund des Urteils des Bundesverfassungsgerichtes und was das denn bedeutet, zum Beispiel auch für die Arbeit des Parlamentarischen Kontrollgremiums.
So, und die Abschlussfrage hat Herr von Nutz, bitte.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Der Halbsatz zu der Frage des Kollegen Strasser sei erlaubt, dass das natürlich eine der großen Tragiken dieses Gesetzgebungsverfahrens ist, dass das, was hier an Legitimation zurückgewonnen werden soll im Bereich SIGINT, die Große Koalition mit diesem vollkommen unnötigen Verfahren im Bereich HUMINT zerstört. Nicht? Nämlich ganze Bereiche der parlamentarischen Kontrolle zu entziehen, ist ein Akt des Wahnsinns, aber das sei mal dahingestellt. Ich habe noch eine Frage an Frau Professorin Markert, und zwar im Hinblick auf die Übermittlungsvorschrift für die Weitergabe an andere ausländische Behörden, also auch ANDs, im Paragraph 30 des Gesetzesentwurfs, sozusagen inwieweit diese Norm konkret genug ist oder weiter ausgestaltet werden müsste, damit sie den notwendigen Anforderungen genügt. Vielen Dank.
So, vielen Dank. Dann Herr Professor Eliker, bitte.
Ja, die Frage ging hin zum defizitären Verfahrensrecht bzw. nicht vorhandenen gesetzlich geregelten Verfahrensrecht für den UKR, insbesondere den gerichtsähnlichen Zweig des UKR. Und das lässt sich relativ kurz und schmerzlos beantworten. Ich sehe, dass auch die Kollegen das so sehen, sofern sie sich dem Thema gewidmet haben. Man kann eine solche Verfahrensordnung nicht durch Geschäftsordnungsrecht schaffen, denn da steht der Vorbehalt des Gesetzes entgegen. Das sind ja wesentliche Dinge. Die Verfahrensgrundrechte können natürlich nicht einfach zur Disposition einer Behörde gestellt werden, die sich selbst eine Geschäftsordnung gibt. Von daher, diese grundrechtswesentlichen Dinge müssen irgendwie gesetzlich geregelt werden. Das kann natürlich auch durch eine Verweisung geschehen auf andere Verfahrensordnungen. Aber diese Verweisungen haben wir noch nicht in diesem Entwurf. Und ich erinnere daran, dass wir zum Beispiel heute noch im Bereich des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes größte Schwierigkeiten haben in manchen Bereichen, weil auch das keine vollständige Prozessordnung ist und dort eben halt auch nur teilweise Verweisungen stattfinden, insbesondere aufs Gerichtsverfassungsgesetz. Deswegen haben wir zum Beispiel bis heute keine Klärung darüber, welche Beweislastregeln etwa im Eilverfahren vor dem Bundesverfassungsgericht gelten. Und das sollte man sich hier nicht unbedingt antun, wenn man will, dass diese Institution des UKR von Anfang an effektiv und ohne unnötige Beanstandungen handeln kann. Das dazu vielleicht.
So, vielen herzlichen Dank. Dann Herr Professor Gerditz, bitte.
Ja, Frau Vorsitzende, zu Ihrer Frage. Ich denke, dass wir im internationalen Vergleich mit dem Entwurf hier sehr gut dastehen. Es gibt ja sehr unterschiedliche Kontrollansätze. Man kann die auch nicht immer unmittelbar miteinander vergleichen. Hier war von Kanada oft die Rede. Es gibt natürlich sehr unterschiedliche Justiz- und Verwaltungskulturen. Jeder Entwurf muss der entsprechenden, dem Setting insgesamt angepasst sein. Ich denke aber, dass wir hier, was sowohl die Chancen für eine effektive Kontrolle durch ein doch extrem hochkarätig besetztes Gremium dann, als auch dem Gesamtsetting der aus, ich sag mal, präventiven Anordnungen wie nachträglichen Kontrollen sehr gut dastehen werden und dass das sich sicherlich also zumindest im internationalen Vergleich gut sehen lässt, vielleicht für das ein oder andere Land auch Vorbildfunktion haben kann. Vielen Dank.
Ja, vielen herzlichen Dank. Dann Herr Dr. Garcias, bitte.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Zu den Fragen von Herrn Straffer zum Thema parlamentarische Kontrolle. Vielleicht zunächst zu der von Ihnen angesprochenen Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, Herr Straffer. Sie meinen, gehe ich aus, den Beschluss vom 16. Dezember 2020 im Zusammenhang mit den V-Personen. Also ich halte die Entscheidung für nicht richtig. Allerdings zeigt sie ja, in welche Richtung auch gerichtlich über die Frage der Wechselwirkung zwischen parlamentarischem Informationsrecht und staatlichen, also Geheimhaltungsinteressen der Exekutive entschieden werden kann. Die abweichende Votum von dem Richter Müller spricht in meinen Augen die neuralgischen Punkte ganz, ganz zutreffend an. Ohne Grund wird es, glaube ich, auch sehr ausführlich in der Pressemeldung, die vor kurzem erschienen ist, auch ausgeführt. Ergangen wäre, wenn man sich anschaut, einmal wie hoch die Notwendigkeit der parlamentarischen Kontrolle einerseits gehalten wurde in unserem BND-Gesetzurteil vom 19. Mai und ich diese Entscheidung daneben lege, so passt das nicht recht zusammen. Das zeigt allerdings einmal mehr, so meine ich, dass insoweit jedenfalls Handlungsbedarf besteht für eine Optimierung der parlamentarischen Kontrolle, als dass man faktisch auf die Ebene gehoben sein muss, um effektiv kontrollieren zu können. Während der Ausbau der Befugnisse und auch vielleicht der personelle Ausbau und auch der finanzielle Ausbau bei den Nachrichtendiensten ganz zu Recht stattfindet, was etwa Personalie anbelangt, sehe ich, wenn Sie wollen, ein Missverhältnis bei der parlamentarischen Kontrolle. Zwar ist die Einführung eines ständigen Bevollmächtigten ein Schritt in die richtige Richtung, aber das sollte in Augen nicht der Schlusspunkt sein, sondern vielmehr, wenn Sie wollen, dort weiter anzusetzen. Den Vorschlag, den Ihre Fraktion dort eingeführt hat mit einem Nachrichtendienstbeauftragten, das wäre eine denkbare Möglichkeit, die Kontrolle zu verbessern. Andere gibt es auch. Ganz wichtig ist es in meinen Augen hier im Blick zu behalten, dass eben eine Kontrolle auf Augenmaß möglich ist. Die Berichtspflichten, wie sie etwa in dem aktuellen Entwurf vorgesehen werden, halte ich etwa für zu breit. Alle 6 Monate nur sich Berichte zu bekommen von dem UKGR dürfte zu wenig sein. Einige andere Punkte sind eben auch von anderen Sachverständigenkollegen gesprochen worden. Da meine ich, sollte man in jedem Falle noch nachjustieren. So viel
vielleicht. Ja, vielen herzlichen Dank. Dann kommen wir als nächstes zu Herrn Professor Löffelmann.
Die Frage war, ob der Informationsaustausch zwischen den verschiedenen Kontrollgremien sich auf konkrete Fälle beziehen kann. Das ist gewissermaßen eine
Systemfrage, würde ich sagen. Das Bundesverfassungsgericht schreibt in Randnummer 298, der Informationsfluss in den parlamentarischen Raum kann aus Geheimhaltungsgründen grundsätzlich begrenzt werden. Erforderlich ist auf jeden Fall für eine effektive Kontrolle die Unterrichtung in abstrakter Art und Weise. Und insofern kann auch ein Austausch mit anderen Organen stattfinden. Das ist das Modell, das jetzt in Paragraph 58 des Entwurfs realisiert wurde mit dem doppelten Jeweiligkeitsvorbehalt. Ich finde das grundsätzlich gelungen. Aber wenn Sie nach Alternativen fragen, dann muss man sagen, der Gesetzgeber hat bei der Austarierung dieses verfassungsrechtlichen Konflikts sicher einen sehr breiten Gestaltungsspielraum. Und das macht auch andere Systeme denkbar. Wir haben auf der einen Seite die Gewährleistung effektiver parlamentarischer Kontrolle, auf der anderen Seite den Kernbereich exekutiver Eigenverantwortung, Quellenschutz, im Übrigen auch Leib und Leben von Quellen, Datenschutz, Staatswohlgesichtspunkte. Auf der Ebene einfachen Rechts wird in einer Vielzahl von Normen dieses Spannungsverhältnis aufgelöst. Also das erscheint mir durchaus möglich. Natürlich gibt es dabei tatsächliche Probleme, Geheimschutzbedürfnisse, die dann irgendwie reguliert werden müssen.
Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Professor Löffelmann. Wir kommen jetzt noch zu Frau Professor Markert.
Ja, vielen Dank für die beiden Nachfragen. Zunächst zu Ihrer Frage, Herr Dr. Hahn. Ich gehe davon aus, dass die Rechtsgrundlagen auch für Maßnahmen gelten sollen, die im Ausland durchgeführt werden. Und sicherlich eindeutig ist ja, dass das Bundesverfassungsgericht seine Vorgaben gerade nicht danach unterschieden hat, wo die Maßnahme durch die Behörde durchgeführt wird, ob sie also jetzt auf dem Territorium der Bundesrepublik stattfindet oder im Ausland stattfindet. Also da gelten ganz klar gleiche Voraussetzungen. Was die Weitergabe an die ausländischen Nachrichtendienste nach § 30 angeht, ob man das weiter ausgestalten müsste, ja, also da finde ich, sind einige Ansatzpunkte für Kritik zu finden. Zum einen beruht die Weitergabe ja auf Kooperationsabkommen und die sind leider einer Vorabkontrolle zum Beispiel nicht zugänglich. Das finde ich wirklich ein Problem, weil gerade da soll ja festgehalten werden, was dann genau ausgetauscht werden darf, welche Garantien auch eingegangen werden durch die ausländischen Nachrichtendienste, was die Datenverwendung dann angeht. Und die gerichtsähnliche Vorabkontrolle ist ein zweiter Punkt, wo man sicherlich nachsteuern müsste. Das wurde ja auch schon von den sachverständigen Kollegen gesagt. Zum Teil finden sich die Regelungen zum Schutz von Betroffenen nur bezüglich der Personen, die von so Berufsgeheimnisträger sind, also diese Vertraulichkeitsbeziehungen betreffen. Aber das Bundesverfassungsgericht hat sehr klar auch im Auge gehabt, dass andere Personen gefährdet sein können von der Weitergabe von solchen Gefahren. Und jetzt finde ich hier im Paragraphen 30 Absatz 9 einen Verweis zwar auf Paragraph 29 Absatz 8 und 13 bis 16 entsprechend. Das ist aber die Übermittlung von personenbezogenen Daten aus einer Vertraulichkeitsbeziehung. Während es zum Beispiel im Absatz 6, also das ist jetzt der 30 Absatz 6 des Gesetzentwurfs, auch um sonstige möglicherweise drohenden erheblichen Menschenrechtsverletzungen oder Verletzungen von elementaren rechtsstaatlichen Grundsätzen geht. Genau für diese Personen gilt auch, was das Bundesverfassungsgericht gefordert hat. Das muss möglichst schon rausgefiltert werden. Dann braucht es eine händische Kontrolle und im Einzelfall braucht es auch eine gerichtsähnliche Vorabkontrolle bei der Weitergabe solcher Daten. Das fehlt hier vollständig. Da muss unbedingt nachgebessert werden.
So, vielen herzlichen Dank. Und zum Abschluss noch Herr Professor Meinl, bitte.
Ja, vielen Dank. Einmal als auch das Gesetz setzt ja ganz stark auf die Seniorität und die Hochrangigkeit der Besitzung und das, einfach das Prestige, das diese Institution mitbringt. Ob das funktioniert, ist, glaube ich, bei einer am Reißbrett entworfenen Institution Stand heute nicht wirklich zu beantworten, sondern es ist etwas, was einspielen muss in der Prüfung. Das werden wir nach Evaluierung nach Jahren sehen und inwieweit das funktioniert und wie die Kontrolltiefe sich in der Praxis gestaltet. Frage nach dem Verhältnis zum PKGR. Das ist, glaube ich, das haben wir jetzt schon oft gesagt, das zentrale rechtspolitische Problem, vor allem der Entscheidung. Ich teile auch den Standpunkt, dass es mit der Karlsruhe-Konstruktion unvereinbar wäre, den UK-Rat der Kontrolle durch das PKGR zu unterwerfen. Ich würde aber daran erinnern gerne, dass Artikel 45d, also die Verfassung, nicht das PKGR in seiner jetzigen Form verlangt. Es verlangt überhaupt kein parlamentarisches Gremium zur Kontrolle der Geheimnisse, sondern nur ein vom Parlament eingesetztes Gremium in Artikel 45d. Ich sehe daher im Wesentlichen eine sozusagen gedankliche Möglichkeit, die verfassungsrechtlichen Zweifel an dieser Konstruktion im Hinblick auf den Vorrang der parlamentarischen Kontrolle zu beseitigen, indem man nämlich den Artikel 45d so interpretiert, dass er es auch ermöglicht, dass der Bundestag sozusagen nicht nur ein Gremium, sondern mehrere Berichte, zwischen denen er die Kontrolle der Nachrichten aufspaltet, wäre. Da müsste man mal drüber nachdenken, ob das 45d zu entnehmen ist, auch der UK-Rat ein vom Parlament bestelltes Gremium zur nachrichtendienstlichen Kontrolle. Das wäre sozusagen ein Mittel, um diese rechtlichen Probleme zu tragen. Ich würde meinen, dass das mit dem Wortlaut des 45d jedenfalls vereinbar wäre. Vielen Dank.
Ja, vielen herzlichen Dank. Damit haben wir nur minimal überzogen. Ich bedanke mich bei allen Sachverständigen ganz herzlich, auch für das wirklich zügige und konstruktive Arbeiten, die 2 Stunden. Ich wünsche Ihnen allen noch eine gute Woche und darf hiermit die Sitzung schließen.